Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Es wäre die glockenklare Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Flötenfisch auf eurem Krötentisch.
Tirili.
Tirili, Tirili. Die Sonne scheint wie verrückt.
Ja, aber so richtig. Ist so
und
richtig.
Ja, heute Abend ist Tanz in Mai.
Heute Abend ist es soweit.
Ich und Gina. Oh, boah, ey, ich kann dir sagen, mir geht so ein bisschen die Flöte. Aber... Aber wir sind gut vorbereitet und toi, 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 wird Spaß.
Ach, das wird super. Spaß. Das wird mit Sicherheit ganz großartig.
Wie geht's dir denn heute?
Mir ist kalt. Warum ist, ich weiß nicht genau warum, was da los ist.
Mir
ist ich sitze hier und mir ist, ich habe richtig so mit Wollsocken und
du
so.
Du hast eine Strickjacke an.
Ja, mir ist irgendwie kalt. Aber eigentlich geht's mir sehr gut. Ich bin gestern von der Tour zurückgekommen. Ich war da, wo du jetzt hinfährst.
Ja, genau. Morgen fahre ich nach Lutherbeck.
Und in Hamburg war ich auch noch auf der Reeperbahn. Und war ganz kurz, war fast bei der Geschichte dabei, die mich wirklich so, so tief berührt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Heinz-Peter Lenkheit, der Fantastische, hat ja ein Programm, in dem er Howie spielt, also Howard Carpendale. Und das spielt er schon seit längerer Zeit im Schmidtchen in Hamburg. Und ich saß mit Frau Janke im Auto. Und dann rief uns das Schmidt-Theater an und sagte, Howie willkommen. Also der echte. Einfach der echte Howie. Mhm. Ja, und dann ging das Ganze seinen Lauf und dann war tatsächlich einfach Howard Carpendale bei unserem Howie auf der Bühne.
Und hat die Show gecrashed.
Und hat die Show gecrashed.
Also Heinz-Peter wusste wirklich nicht, dass er kommt.
Ja.
Das ist so geil. Also wirklich unfassbar. Ich habe also... ich habe es auch gesehen bei Insta und war hin und weg. Ich habe ihm sofort geschrieben... Heinz-Peter, ganz ehrlich, du hast alles erreicht, du kannst jetzt anfangen zu fixen.
Ja.
Jetzt, was soll noch kommen?
Was soll noch kommen? Das ist einfach, das ist einfach so wundervoll und so, also ja, auch ich finde auch einfach das so geil, dass er das mitgekriegt hat, also dass der echte Howard das mitgekriegt hat und gehört hat und das finde ich eine wirklich schöne Begebenheit, dass es eine so respektvolle Hommage sei. Und das stimmt ja auch. Mhm. Also es ist ironisch und aber er macht sich nie über die Person lustig. Und einfach ganz, ganz zauberhaft. Das hat mich, ich weiß, als ich das gehört habe, ich habe Gänsehaut gekriegt. So, es war richtig, ich dachte, geil ist das denn?
Ich habe es meinen Kindern gezeigt. Selbst meine Kinder, die mit Howie nichts am Hut haben, waren, was? Das gibt's. Oh nein, und so. Also wirklich, ich bin auch von tiefem Respekt. Gegenüber der Tatsache, dass der auch in diese kleine Bühne kommt.
Ja.
Weißt du? Und dann, was er am nächsten Tag in der O2-Arena wieder auftritt. Also, das ist schon cool.
Ja.
Das ist schon
richtig,
ziemlich cool.
Richtig gute Nummer. Da haben wir nämlich kurz überlegt, weil an dem Abend waren wir in Lutherbeck, aber noch in Freizeit. Und dann waren wir so ganz kurz, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt eh an Hamburg vorbeifahren, bleiben wir da und gucken uns das an, weil wir wussten ja, dass das passiert. Mhm. Haben uns aber dann doch dagegen entschieden und haben dann einfach so ein bisschen wie in so einem Live-Ticker die ganze Zeit darauf gewartet, dass HP anruft und erzählt, wie es war. Das war ganz, ganz Wahnsinn. Wundervoll. Und sonst war es auch, es war wunderschön. Das Wetter war halt so wie jetzt, aber halt mit Ostsee. Mhm. Und es war richtig toll. Mhm. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit mit fantastischen Künstlerinnen auf der Bühne. Es war alles ganz, ich habe sehr viel Sherry Matthias gegessen. Grüße gehen raus an die beste Fischbude der Welt in Stein.
Das hole ich mir morgen.
Ja.
Das hole ich mir morgen oder übermorgen spätestens. Also ich fahre ja extra einen Tag früher, damit ich das auch ein bisschen genießen kann, die Zeit da habe für mich entspannt.
Sehr gut.
Und mach da einen Tag Pause und übermorgen spiele ich dann da mein Solo. Bin gespannt, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand kommt.
Das weiß ich auch nicht, aber Gerbuk hat deine Show fleißig jeden Abend angesagt.
Das ist super. Und ich habe gesehen, dass da ganz viele Plakate hängen. Also
irgendwer
wird da sein.
Irgendwen
spiele ich das.
Im Zweifelsfall halt sonst für Stroh.
Aber gestern ist mir, wir haben ja gestern nochmal probiert hier. Und, vorgestern haben wir nochmal probiert. Und dann ist mir gestern aufgefallen, dass ich mich noch keine Sekunde darauf vorbereitet habe, dass ich übermorgen mein Solo spiele. Das heißt, ich muss heute eigentlich den Tag nutzen, um für übermorgen zu probieren. Oder morgen, wenn ich dann da bin, mal sehen, mal sehen. Aber das sind ja Sachen, die sind ja im Körper.
Die sind im Körper, das ist wie Fahrradfahren, habe ich gehört. Also ich, ist, ich genau, vor ja. allen Dingen, ich habe das gehört.
Das ist so. Sag mal, hast du denn, hattest du die Gelegenheit, meiner Filmempfehlung zu folgen?
Nein, am Sonntag. Ich bin aber verabredet, um diesen Film zu gucken.
Welchen jetzt?
Speak No Evil.
Okay. Okay. Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ja, ich auch.
Ich bin gespannt, was du dazu Ich hätte noch zwei
Empfehlungen. Ja, hau raus.
Weil ich mir vorstellen könnte, dass du die magst. Ich habe noch zwei andere Dinge, über die ich vorher mit dir sprechen möchte. Mhm. Punkt 1. Wie jähzornig bist du?
Gar nicht.
Kannst du jähzorn?
Ich kann überhaupt.
So gar nicht?
Ich kann auch Wut ganz schlecht. Das ist leider was ja Frauen grundsätzlich eher aberzogen wird. Zumindest noch in meiner Generation. Mhm. Und ich habe das einfach nicht. Oder sagen wir so, es dauert sehr lange, bis ich an dieses Gefühl drankomme. Gegen mich selber gut, aber nach außen überhaupt nicht.
Ja, ich meine auch nicht gegenüber anderen Dingen, sondern gegen anderen Menschen, sondern Dingen zum Beispiel. Ich habe gestern an meinem Anzug genäht für heute Abend. Und dann habe ich irgendeinen Fehler beim Einfädeln gemacht bei der Nähmaschine. Und wenn es dann nicht funktioniert, beim vierten Mal, dass so große Schlaufen zieht und man sagt, ich mache doch alles genauso, wie es sein soll, dann werde ich so wütend. Ich werde so wütend, dann darf mir auch keiner in die Quere kommen. Ich raste vollkommen aus gegenüber diesem Ding. Ich prügel auf den Tischraum, ich schreie rum. Nee. Das ist nicht, da werde ich wahnsinnig. Das macht mich irre. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich muss nur 2 Zentimeter Naht machen. Ich muss nur, und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Aus irgendeinem krieg ich, und ich eine Stunde dran gehangen. Ich habe da gestern eine Stunde, ich habe auf den Tisch, meine Tochter kam irgendwann runter, Papa, ist alles okay? Nein, lass mich in Ruhe.
Nichts ist okay, nichts wird jemals wieder okay sein.
Ich werde zum Tiger. Sowas hast du gar
Nein,
nicht.
Nein, gar nicht. Mm-mm.
Gegenüber nichts?
Ich überlege gerade. Manchmal, also...
Gib noch ein anderes Beispiel. Das Birnchen im Auto auswechseln.
Das mache ich einfach nie. Ist halt dunkel.
Also
dann.
Die vorne diese Birne auswechseln, die Befestigung dieser Birne extra so,
dass man nicht drankommt,
dass man sich die Finger bricht dabei. Und es gibt einen Trick, wenn du es 2-3 Mal gemacht hast, weißt du, wie es geht. Da ich das aber nur alle halbe Jahre mache oder alle.
Vergisst du es einfach wieder.
Vergesse ich diesen Trick selbstverständlich wieder. Und dann bin ich da dran und fang an. Und dann stehe ich im Regen oder es ist kalt oder es ist dunkel oder es ist egal, was es ist. Ich raste vollkommen aus.
Nee, das habe ich nicht. Also ich rede ja mit mir, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Auch im Supermarkt passiert mir das ja manchmal, dass ich dann irgendwie und das wäre schön, wenn wir das morgen kochen würden. Das würde sehr gut schmecken. So ein bisschen wie so eine völlige Psychobraut. Aber ich schimpfe manchmal mit mir. Also es kommt ganz oft sowas wie Mor an Katrin, also über mich selber, wenn sowas passiert, wenn ich was fallen lasse oder wenn irgendwas nicht klappt oder so.
Fallen dann so Sätze wie, boah, wie kann man so doof sein?
Ja, durchaus. Ja, das schon.
Schon komisch, oder? Das hat mir vor langer Zeit mal jemand sehr Depressives gesagt. Er sagte, er hat sich das jetzt abgewöhnt, sich selbst zu beschimpfen, weil das einfach die Depression verstärkt. Und ich dachte, stimmt, das ist vollkommen richtig. Warum beschimpft man sich?
Ja, es ist auch eigentlich nicht nett. Also es ist, ja, das stimmt. Aber so richtig.
Ist nicht gut zu sich selbst.
Und wo ich aber tatsächlich,
es gibt schon. Man wiederholt die Glaubenssätze, so im Sinne von, das ist so typisch und so, weißt du?
Ja, doch, absolut. Ja, voll. Ja, das mache ich tatsächlich, das mache ich auch. Und ich kann auch, wenn ich in Zeitstress gerate, also wenn es zeitlich stressig wird, aber das kriegt dann auch nur ich oder Menschen, die mir sehr, sehr nah sind, mit, dann kann ich auch so richtig, so eine Mischung aus, zickig mag ich nicht das Wort, aber so gereizt, dass ich dann auch so, also dann schreie ich mal aus Versehen die Hunde an oder so. Das passiert dann schon. Aber es ist selten. Aber es passiert.
Ja, es passiert den Besten.
Es passiert den Besten.
Das passiert den Besten, ja. Und ich finde, mit dem Satz kann man sich immer gut belohnen.
Ach, absolut.
Das passiert den Besten.
Und das passiert
den Besten. Weil man meint ja sich selber damit, mit den Besten. Das ist auf jeden Fall immer besser, als sich zu beschimpfen.
Ja, das stimmt. Ja, ja, obwohl ich sagen muss, ganz oft lache ich auch mit mir zusammen über mich selbst, wenn solche Sachen passieren, dass man denkt, Alter, was?
Mit sich selbst, über sich selbst lachen. Ich überlege gerade...
Wie sich das anfühlt?
Nee, das ist nicht traurig, das ist schön.
Nee, das ist voll schön. Das ist voll schön. Man ist ja damit so ein bisschen, man ist ja damit sich selber auch ein bisschen befreundet und lacht halt über sich selber. Und dann ist es auch nicht, das ist ja dann auch kein Auslachen. Es ist mehr so, Mann, hör mal, was sind wir denn, wir beide da? Also ja, ja.
Ich wollte heute Morgen tanken, weil ich ja morgen die lange Strecke nach Lutherbeck fahre.
Ja.
Dann dachte ich, okay, genau, denk daran, dass du tankst.
Du weißt, dass ab morgen greifen diese Regelungen, ne? Morgen soll es billiger werden. Ab dem 1. Mai.
Morgen kommt der Tankrabatt?
Also ab Mai wurde gesagt.
Aber auch bestimmt erst um 12 Uhr, oder?
Das weiß ich nicht, aber also ich habe gehört, dass ab dem nächsten, also ab Mai sollen diese ganzen Sachen greifen, die da jetzt beschlossen wurden.
Also, da bin ich mal gespannt. Vielleicht tanke ich dann morgen. Auf jeden Fall dachte ich heute Morgen, scheiße, wieder 12 Uhr verpasst. Ach, Mist, jetzt ist wieder sauteuer und so. Und dann fiel mir ein, ich habe das neulich gelesen, dass es in der Tat inzwischen an Tankstellen getrödelt wird, weil Leute kurz vor 12 noch tanken und sich dann extra viel Zeit lassen, damit die nach denen mehr bezahlen müssen.
Oh, Leute, was ist denn fies? Menschen sind so scheiße.
Ist das nicht fies? So was Gemeines.
Oh Gott, apropos, soll ich mir, also ich muss gerade, Entschuldigung, es hat gar nichts damit zu tun, aber wo ich gerade sage, oh mein Gott, Menschen, soll ich dir eine ich habe zwei Geschichten. Ich habe eine ganz schöne Geschichte und eine ganz eklige Geschichte, wo man wirklich, wo man Gänsehaut vor Ekel bekommt. Beide wirklich passiert aus meinem Touralltag.
Bitte.
Also, erste Geschichte. Wir fahren nach Lutherbeck mit dem Bus von Frau Janke. Da sitzen wir zu dritt drin, Alice, Gerburg und ich. Wir machen einen Halt an einer Raststätte, trinken Kaffee, sitzen auch noch draußen. Ne? Da wird dann noch geraucht und irgendwie noch weiter Kaffee getrunken. Gehen zum Auto. Ich bin die Fahrerin. Gerburg sitzt neben mir und eine Frau steht vorm Auto, wirklich wie in einem Horrorfilm, steht vorm Auto und starrt in die Windschutzscheibe, also uns an. Und es war wirklich so, dass ich dachte, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt? Müssen wir jetzt wegfahren? Müssen wir die überfahren? Müssen wir die Polizei rufen? Es war
braucht
wirklich,
die einen Pflock durchs Herz?
Und dann
oder?
Ich hob die ganze Zeit sowas hoch und ich habe das überhaupt nicht verstanden, bis beide, also gleichzeitig, oder sagen wir alle drei gleichzeitig gesehen haben, das ist Gerburgs Portemonnaie.
Man denkt sich immer sofort, es ist ein Angriff.
Ja, und dabei hat diese Frau, Gerburg hat es liegen lassen, die Frau hat reingeguckt, hat den Namen, ne, hat sie erkannt und hat sie gesucht und hat wahrscheinlich hat die Windschutzscheibe so gespiegelt oder so, dass sie das nicht richtig gesehen hat, sie aber erkannt, glücklicherweise kannte die. Also, ne, das wäre ja auch, also kann ja durchaus auch sein, dass man sie nicht kennt und so. Und dann, also, und es war einfach ein Portemonnaie mit, auch mit Bargeld drin und so. Und es war alles drin. Diese Frau hat ihr das einfach zurückgegeben. Und alle waren so perplex, dass niemand irgendwie nach einem Namen oder so gefragt hat. Also, falls ihr diese Geschichte gehört habt, und ihr kennt diese Frau, die soll sich bitte, bitte melden. Entweder bei mir, im Ebertbad, bei Büro@FrauJanke. Wir würden sie zumindest gerne mal zu einer Show einladen, weil es wirklich so, also das hat mich so, so warm berührt. Ich dachte, weil ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, lass ich liegen oder komm, ich nehme die Kohle raus. Oder ach, also es gibt so viele Menschen, die es nicht getan hätten. Und das ist wirklich so, so toll. Ja. Deswegen Dankeschön unbekannterweise. Und falls ihr das irgendwie, falls ihr wisst, wer das sein könnte, dann erzählt.
Ich habe am Wochenende habe ich ja das Stärkrader Spiel- und Sportwochenende moderiert.
Ah ja.
Und da wurde ein komplettes Portemonnaie mit Führer. Vor allen Dingen, ich konnte es dann anhand des Führerscheines konnte ich den Vornamen ausrufen. Der Mensch kam auch sofort, weil er nämlich verzweifelt sein Portemonnaie gesucht hat. Es wurde dann wirklich auch da, falls das irgendjemand hört, vielen Dank, das ist sehr ehrlich und die Welt, es gibt gute
total,
Dinge
in der Welt. Ja, und eigentlich würde man auch sagen, es ist ja selbstverständlich, aber es ist es halt nicht mehr. Und deswegen, so sollte das aber sein. Das war die schöne Geschichte von der Tour. Und dann gibt es eine Geschichte. Und zwar habe ich das mitbekommen, als die Veranstaltung schon zu Ende war. Es war in Hamburg und da hat einfach eine Dame im Publikum, man weiß nicht warum, ob es ihr nicht gut ging, ob sie das Programm scheiße fand, in ihr Cocktailglas gekotzt.
Nein!
Und das Cocktailglas aber stehen lassen. Die ganze Show. Und dann war halt ein Riesen-Alafelau natürlich beim Aufräumen. Das habe ich halt mitbekommen, weil dann irgendwann kam dann so ein rettender junger Typ mit einer Mülltüte und hat es dann so drüber gestülpt und hat das ganze Glas weggeschmissen. Weil ich meine, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, sowas passiert, ja, natürlich. Und es ist sehr unangenehm. Ich habe auch großes Mitleid, auch wenn ich es sehr lustig finde, aber ich habe großes Mitleid. Aber dann geht man bitte mit diesem Glas auf die Toilette und schüttet das aus. Man lässt es nicht auf dem Tisch stehen. Das macht man einfach nicht.
Also das ist ja wirklich fies. Das ist ja wirklich fies.
Ja, es ist so eklig. Die Vorstellung ist wirklich so unfassbar eklig. Ich glaube, es war aber sowas wie Aperol Spritz oder so. Das heißt, farblich war es auch.
farblich, wenigstens farblich auch schick. Ich habe lustigerweise, es gibt ja heute wieder ein Interview der Woche.
Ja, schön.
Ich war letzte Woche mit Kai Magnus Sting in Elmshorn. Mhm. Ich habe ihn begleitet und wir haben einfach dann während der Fahrt das Mikrofon angemacht, kurz vor Bremen. Und haben einfach gequatscht. Und unter anderem gibt es da auch so Storys. Also deswegen ist das eine schöne Überleitung dahin. Es gibt auch solche Geschichten über frühes Erbrechen in Partykellern.
Mhm. Aha, verstehe.
Alles. Es ist sehr lang. Ich werde es einfach komplett ungeschnitten, genau so hochladen, wie es ist. Weil es ist einfach ein Gespräch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das gerne anhören. Also weil Kai war ja der Erste, mit dem ich hier ein Interview geführt habe.
Ja.
Und ich hatte ja dann nochmal, irgendwie nach einem Jahr nochmal, und jetzt denke ich, ja, war das wieder so ein. Und er erzählt sehr viel über sein Leben und sein Leben auf Tour und diese schöne glorreiche Vorstellung von unserem Tourleben eines Künstlers. Mhm. Ja, da wird, wir räumen mit so ein paar Dingen auf. Ich habe einen Filmtipp für dich. Mhm. Der wird dir gefallen. Auch das weiß ich. Mochtest du den Tanz der Teufel?
Ja, natürlich.
Ne? Evil Dead?
Ja.
Dann musst du unbedingt Lee Cronins The Mummy sehen.
Es klingt schon ganz, ganz fantastisch.
Also, der läuft gerade im Kino und der ist auch fürs Kino gemacht, ein bisschen.
Der läuft im Kino.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino saß und dachte:
Wirklich?
Aber wirklich solche Geräusche gemacht habe. Die wurden aber auch um mich herum gemacht. Also es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist nichts für schwache Nerven und es hat sehr viel, der Begriff Gore.
Ah ja, okay.
Der trifft es ins Cocktailglas. Ich hatte einen Anlass, dass ich den Abend nicht zu Hause verbringen wollte und dachte, komm, ich gehe ins Kino. Bin ins Kino gegangen und das war der einzige Film, der mich interessiert hat. Und dann dachte ich, ja, eine kleine Tüte Popcorn, die kannst du essen. Und dann habe ich versucht, die drin zu behalten. Nee, cool, wird dir gefallen.
Toll, das klingt richtig
The Mummy.
Gut.
Ja, das glaub mir. Aber jetzt guckst du erstmal Speak No Evil.
Ja, genau.
Ich habe noch eine Sprachnachricht, die ich gerne einspielen möchte. Und zwar von Dagmar.
Oh ja.
Die Dagmar, ne, die spielt ja jetzt bald ihr Solo bei uns.
Ja.
Und dann
am 30.
dachte ich, komm,
Mai. Also heute in einem Monat, ja, genau.
Heute in einem Monat. Dann dachte ich, komm, hau doch mal eine Sprachnachricht raus und lad die Menschen ein. Dagmar Schönleber.
Hallo Oberhausen und alle drumherum herumliegende und liegenderinnen. Am 29. Mai komme ich zu euch nach Oberhausen ins Ebertbad mit meinem aktuellen Soloprogramm Endlich 50, so jung brechen wir nicht mehr zusammen. Und genau darum geht's. Das heißt, wir werden an dem Abend gemeinsam ein bisschen älter und stellen fest, ja, manchmal tut's weh, aber es macht auch viel Spaß und vor allen Dingen, es wird auch wieder besser. Es gibt Musik, es gibt Geschichten und wir finden uns da zusammen, da bin ich mir sicher. Das geht auch, wenn du noch nicht 50 bist oder wenn du schon mal 50 warst. Also es ist Vorbereitung und Nachsorge und mittendrin. Ich freue mich sehr auf euch, kommt alle vorbei.
Die war auch mit in Hamburg, mit der war ich auch jetzt gerade in Hamburg. Das ist so geil, was die macht, wirklich Leute. Wenn ihr Zeit habt und Lust, kommt euch das angucken, das ist... Es ist eine fantastische Frau, die ist auf der Bühne genauso sympathisch wie hinter der Bühne und auch noch lustig und auch noch klug und auch noch politisch auf der richtigen Seite. Es ist alles dabei. Es ist wirklich, also das, die hat
das. Es gibt ein sehr schönes Interview mit ihr. Es gibt ein sehr schönes Interview mit ihr. Das habe ich ja auch schon, ich glaube sogar schon mal zweimal gepostet, gell?
Ja.
Das könnt ihr euch auch anhören, natürlich. Wie sieht's denn jetzt mit dem Programm der Woche aus? Komm, hau raus.
Also, wir starten mit dem Dienstag, dem 5. Mai, dem 5.5.26. Der wunderbare Frank Gosen kommt mit seinem neuen Buch Lovely Rita zu uns. Da gibt es auch noch ein paar Karten, nicht mehr so viele, aber noch einige. Lohnt sich immer. Es sind immer tolle Abende. Es ist einfach ein super Typ, der gehört ins Ebertbad seit immer und kommt auch jedes Jahr mindestens einmal am 5.5. Frank Gosen. Am 7. Mai von uns präsentiert Nightwash in der Luise-Alberts-Halle, also in Groß, das Ebertbad in Groß, am 7. Mai. Nightwash ist eine super bekannte Mixshow, da brauche ich glaube ich nichts so zu sagen, ne? Das weiß man glaube ich.
Muss man nicht viel zu sagen, nee.
Am 8. Mai dann der wunderbare Jan-Philipp Zimny. Da freue ich mich total drauf. Ich glaube, das machen wir beide sogar zusammen. Ne? Kann das sein?
Machen wir zusammen, ja.
Und das wird, glaube ich, ein richtig guter Abend. Am 9. Mai dann die fantastische Gail Tufts. Das ist ein verschobener Termin, und zwar vom 6.6. aus dem letzten Jahr. Das ist Please Don't Stop the Music, ganz tolles Programm. Ich finde, gerade auch in der jetzigen Zeit hat sie einen ganz interessanten Blick auf Amerika. Also als Amerikanerin, die in Deutschland lebt. Es ist, die singt toll, es ist super berührend, es ist ein ganz, ganz tolles Programm. Also wenn ihr Zeit habt, am 9. Mai, Gail Tufts.
Und auch da gibt es ein sehr schönes Interview.
Ja, stimmt. Das,
unserer Mediathek. Wir haben ja jetzt inzwischen eine Art Mediathek.
Ah, toll, das ist richtig toll. Wie eine Art, wie eine Bibliothek für Interviews. Es ist toll.
Genau.
Am 10. Mai wäre dann Stadtgeklimper bei uns gewesen. Das wurde allerdings gecancelt. Da werden wir, vielleicht wird es im nächsten Jahr nochmal einen Termin geben, aber das wird am 10. Mai, das wird nicht stattfinden. Wenn ihr Karten habt und noch nicht informiert worden seid, die Karten können zurückgegeben werden und das Geld bekommt ihr selbstverständlich wieder. Das war's schon.
Das war's?
Ja.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche, nämlich ich und Kai Magnus Sting, wir zwei lustigen zwei auf dem Weg nach Elmshorn. Du, hallo Kai, wir fahren nach Elmshorn. Warst du schon mal in Elmshorn?
Ja, Nito. Ich war schon einmal in Elmshorn.
Du warst schon mal in Elmshorn?
Ich war in Elmshorn. Und es war aber November, also ich bin reingefahren und es war dunkel. Und als ich nach dem Abend nach Hause gefahren bin, war es auch dunkel. Also ich, weil es jetzt hell ist, ich würde nichts wiedererkennen, weil es jetzt ein ganz anderes Licht ist.
Ja, und es ist Sonnenschein.
Es ist wolkenlos.
Ja, ja. Und ist Elmshorn eine schöne Stadt?
Nächste Frage.
Okay.
Ich weiß nicht, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich glaube, wenn man...
Es gibt Menschen, die finden Essen schön.
Ja, ja.
Oder Bottrop.
Ja.
Ich glaub, Hast du eine ultimative Kackstadt, wo du sagst, das ist... Da, die ist so richtig... Das ist die ultimative Kackstadt.
Ach, ich glaube... Es gibt Städte, die habe ich auf Tour nur im Nieselregen erlebt. Also immer, wenn ich da war, war Sonntag und Nieselregen. Und dazu gehören zum Beispiel unter anderem Wilhelmshaven oder Aschaffenburg. Und wenn du die natürlich sonntags erlebst und du hast auch noch, du bist auf Tour, das heißt, du kommst da schon um 12 Uhr hin und hast ein mittelmäßiges, beschlechtes Hotel. Und dann musst du bis 18 Uhr, also 6 Stunden, die Zeit totschlagen. Es hat aber keinen Laden auf und du fragst im Hotel, gibt es denn hier ein nettes Café? Oder so, dann zieht sich das.
Glück haben hat Nordsee auf.
Genau, wenn sie Glück haben. Wenn sie ein Stückchen Kuchen wollen und auf Kaffee stehen, die Nordsee hat auch Krabbenchips mit nur süß-sauren Soße. Und da habe ich eben Wilhelmshaven und Aschaffenburg im schlimmsten Licht erlebt. Aber dann war ich eben auch mal da und da war Sonnenschein, die Läden auf. Und da ich dachte, boah, guck mal, was für schöne Ecken. Ach, guck mal da, ach, wie schön, ach, wie nett. Also es kommt immer darauf an, wie man so eine Stadt antrifft. Ich habe keine Kackstadt. Nee,
du, ich, du? Ich, na, ja, ich wüsste eine. Aber dazu später, ich wollte jetzt gerade sagen, ich sitze ja auch gerne zum Beispiel in Bottrop im Eiscafé in der Innenstadt, wenn die Sonne richtig scheint, und sage zu meinen Kindern so Sätze wie, also, wenn die Sonne scheint, ist echt jede Stadt schön.
Ja, ja. Ja, ja. Na gut, aber ich meine, so eine Sonne
aber scheint... Aber Hafen?
Ja, würde ich sagen. Aber eine Sonne, die scheint ja auch in Ecken, die ja selbst bei Sonnenschein oder mit Sonnenschein besonders hässlich sind. So eine Sonne ist ja hinterfotzig. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Das ist ja
nicht immer. Da muss man sich ja auch verschützen, sonst gäbe es ja auch den Sonnenschutz nicht.
Richtig.
Ja, ist ja für was gut.
Ganz genau. Und
also meine ultimative Kackstadt ist Frankfurt.
Ah ja, warum?
Ah, weil, also ich finde Frankfurt hat eine, es ist eine gewisse Ausstrahlung, die die Stadt selber hat, aber auch ein Straßensystem und eine und ich schließe da Offenbach direkt mit ein, finde ich.
Offenbach und Mannheim und Ludwigshafen.
Ja. Oh, Ludwigshafen.
Ja, das
ist, oh, ist, ja, auch, das so, ist auch so ein Fall.
Da bin ich auch mal hin und da sagte ich, kann man hier irgendwo einen schönen leckeren Kaffee trinken? Ja, in Mannheim. Wörtlich.
Und dann gibt es Leute, die beschweren sich darüber, das Ruhrgebiet wäre hässlich.
Ja, ja. Aber ich muss sagen...
Wart ihr mal in Hessen?
Da zu Ruhrgebiet ist hässlich. Ich auf bei einer meiner Hörspielproduktionen mit Kollegen, die aus Hamburg und Berlin kamen, und von denen ich 4, 5 Leute in einem Hotel in Oberhausen untergebracht habe, weil die so 2 Nächte dann da geschlafen haben. Da ist es mir passiert, an der Rezeption in diesem Hotel in Oberhausen, wies ich auf verschiedene Vorteile des Hauses hin, also auf dass unten eine kleine Bar ist, die rund um die Uhr aufhat, und dass das Frühstück sehr gut sei. Und was besonders toll ist, da möchte ich Sie herzlich zu einladen, besuchen Sie doch unsere Rooftop-Bar auf dem Dach des Hotels. Und dann haben Sie eine fantastische Aussicht auf die Skyline von Oberhausen. Und da musste ich, da habe ich Tränen gelacht. Also ich dachte, nichts gegen Oberhausen und nichts gegen die Skyline. Es gibt da eine Skyline, aber das dann in so einem Hotel so über die Maßen anzupreisen, als wäre es, ich weiß es nicht, New York oder sowas. Rooftop-Bar, also das hat mich sehr amüsiert, muss ich echt sagen.
Ja, aber der Begriff Skyline in Verbindung mit eigentlich fast egal welcher Ruhrgebietsstadt, ja, ist ein Euphemismus.
Das ist ein Euphemismus, ganz genau.
Muss man einfach,
genau. Vor allem, weil hier ja eh alles unter Tage stattgefunden hat. Was willst du da gucken? Wie gesagt, wir haben eine nette Kellerbar, da können Sie. hat schon mein Uropa.
Hattet ihr eine Kellerbar?
Genau.
Hattet ihr so eine Kellerbar? Ich meine, jedes Haus in Deutschland hatte doch einen Partykeller.
Nein, hatten wir nicht.
Gott sei Dank. Nein?
Ihr?
Ja, dann selbstverständlich. Ah, mit Holz, Nut und Feder, Fichte.
Ja.
Ausgekleidet, selbstverständlich. Ja. Es musste eine Bar geben, ja, und mit bunten, selbst angesprühten Glühbirnen,
ja,
die richtig dann auch buntes Licht machen.
So ein Ochsenjoch.
Ne? Wir hatten ein Wagenrad, wir hatten kein Ochsenjoch. Wir hatten
ein Wagenrad.
Natürlich. Ja. Und den Unterberggürtel hinten.
Ja, natürlich.
Der hing
natürlich
da.
Und diese gelben oder grünen gläsernen Aschenbecher, diese geriffelten,
ja, ja, ja,
Welten.
Und da wurde ja auch noch geraucht indoor. Ja,
natürlich.
Wie wahnsinnig. Im Keller.
Ja.
Und oh mein Gott, mein Gott.
Du hast ja nichts gesehen. Du hast nichts mehr gesehen in diesen Kellern.
Ich erinnere mich noch, die erste Party, die ich jemals gefeiert habe, mit meinem, wir waren stolz wie die... Wir haben eine Party geschmissen, mein Bruder und ich.
Mhm. Wie alt?
Und ich war 16 gerade und er war 18. Dann haben wir eine Party geschmissen, haben alle Freunde eingeladen, die wir hatten damals. Und, oder ich war schon 17, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war so die, da war ich, hey, yeah, und hatte Freunde und eine Clique. Und wir haben bei mir im Keller, bei uns im Keller, die Eltern gefragt, ja, na klar, sicher könnt ihr bei uns feiern. Wir hatten Gott sei Dank Fliesen, weil es natürlich, selbstverständlich, alle Schnäpse in allen Farben, an Nicht-Schnäpse, was man damals so trank, ja, halt.
Liköre.
Diese Liköre, Miss Kiwi, irgendwas mit Erdbeere und also wirklich nur so.
Ja, auch Pflaume.
Blue Curaçao.
Eine Pflaume.
Nee, keine Pflaume.
Nee?
Nee, es waren schon eklige Sachen. Also, aber ich weiß nicht, was grün ist, es war Blue Curaçao und noch irgendwas Orangenes. Ja. Was war das denn? Was Oranges? Ja. Kein Aperol? Irgendwas anderes, Oranges.
Ich weiß nicht, was es
ist. Campari.
Ah, ja.
Campari natürlich. Jeder brachte irgendwas mit, irgendwelche billigen Rums, mit denen man das Ganze dann vermischte, damit man den Rotz runterbekam. Ja. Und dann wurde gebrochen in allen Regenbogenfarben, überall hin.
In den Farben der Olympischen Ringe.
Mein Bruder und ich, wir waren die Einzigen, die an dem Abend nicht gekotzt haben, ohne Scheiß, weil es wirklich, weil wir hatten die ganze Zeit damit zu tun, aufzuwischen.
Oh Gott.
Ja, immer nur gewischt. Und meine miesen Eltern saßen im Wohnzimmer und haben sich scheckig gelacht, weil dauernd irgendwer irgendwo hingelaufen kam und irgendwo hinbrach und klar war, die Jungs machen alles sauber.
Genau.
Und alles.
Das ist die erste und letzte Party, die bei uns stattfindet. Aber ich wurde dann bei euch auch, es war ja nicht nur das reicht ja schon an Demütigung, ja, also nicht nur das sauber zu machen, sondern überhaupt in so einem Interieur sich aufzuhalten, ohne Frischluft, das kommt ja noch dazu.
Ja.
Da waren zwar Kellerfenster, aber die hat man ja aus Sicherheitsgründen nicht aufbekommen, damit man auch keine frische Luft bekam. Also es war ja Teenager-Schweiß, es war pubertär gedünste und Jungs, Mädels, dann dieser Kotzegeruch, diese ekelhaften Getränke, dann dieser auch schon sich in dieses Holzfurnier rein geätzte Zigarettengestank.
Das und war auch sehr gerne Alufolie an der Decke.
Warum das denn?
Ja, damit das so ein bisschen so eine Disco-Atmosphäre gab.
Es
glitzerte.
Ich verstehe.
Das hatte man. Ja, natürlich.
Ich verstehe. Klar. Heute hast du es von Fenstern, weil du Angst vor den Aliens hast. Früher hing das unter der Decke, weil du Angst vor den Eltern hattest. Die
Strahlung.
Genau. Ekelhaft. Aber ich muss sagen, das war ja alles schon erniedrigend genug. Das haben wir alles in der Pubertät mitgemacht. Aber dann war doch immer irgendeine hinter dir her und dann wurde versucht zu verkuppeln und alle wussten auch, du willst es nicht, aber nein, es wurde gemacht, dann wurde Lambada aufgelegt.
Das war oder Dreams are my reality.
Oh Gott, im Himmel. Und dann hattest du die Perle an der Backe kleben und du hast gedacht, furchtbar. Ein alter Schulfreund, mit dem ich Abi gemacht habe, hat nach, ich würde mal schätzen, 20 Jahren, also es ist, ja doch schon was her, 01, also 2018 ungefähr, 19, hat der eine Party gefeiert. Mhm. Irgendeinen runden Geburtstag. Und der lud ein. Und das war im Vereinsheim von einem Schwimmverein, von so einem Freibad. Ich fahre da mit einem Freund hin und wir kommen da rein. Es war so, ich bin ja, wenn für 19 Uhr geladen ist, bin ich ja um 7 Uhr da, damit ich auch früh wieder abhauen kann. Ich feiere ja auch
aus. Du bist das, dieser eine, der pünktlich kommt, das bist du.
Ich bin das, bin auch der Erste, der geht. Und ich bin auch keiner mehr, der reinfeiert. Wenn einer sagt, ach, ich feiere meinen Geburtstag rein, nur sag ich, dann komme ich zum Brunch am nächsten Tag. Ich mach das nicht mehr. Mir dauert das zu lang. Ich habe da kein, so viel kann ich, nee. Und da gehen wir da rein, kurz nach 7. Dann war das genau das, diese Holztheke, alles holzvertäfelt, das Wagenrad, die bemalten Dinger, die Glühbirnen, die Alufolie unter der Decke. Und dann gab es da ein Riesenfass mit Krautsalat, ein Riesenfass Kartoffelsalat und dann so eine Gyrospfanne. Und ich komme da rein und gefliester Boden, wo ich dachte, ich hatte sofort die ganzen Gerüche in der Nase. Und wirklich ungelogen, ich gehe da rein und sage zu meinem Freund, wir gehen jetzt. Und wir haben mich umgedreht und sind gegangen. Da habe ich gesagt, jetzt bist du alt, herzlich willkommen. Ja. Das war so ein Flashback. Ich hatte alles wieder vor Augen in der Nase. Das halte ich nicht aus, bin raus.
Ich bin die Tage zu einer Freundin gefahren nach Köln. Nach einer Vorstellung musste ich... Ich war echt platt und fertig und dachte, na gut, okay, komm, nützt ja nichts. Musste hin. Da bin ich von Oberhausen nach Köln gefahren.
Nach deiner Vorstellung?
Ja, nach der Vorstellung. War gegen kurz nach 0 Uhr da, weil meine beiden ältesten Freunde, die ein Paar sind, gemeinsam Geburtstag gefeiert haben. Und da waren dann wirklich, es ging durch die Generationen an Menschen da, aber das war eine richtige Party. Es gab also einen Raum, in dem so ein Licht, so ein rundes Licht lief, ne? Und laute Musik, alles natürlich 80er Jahre, logisch. Von Blueprint, Print of My Lover bis Salisbury Hill.
Gold.
Ja,
always
so.
Das ist ja auch noch, ne?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Was aber auch ein toller Song ist. Das ist nur am Rande. So, aber es war eine richtige, also das waren halt, keine Ahnung, mit 50er. Ja. Und es war richtig laut und alle tanzten. Ja. Und ein Großteil dessen fand draußen statt, aber es gab eben auch diesen einen Raum, in dem getanzt wurde. Jetzt habe ich es ja gerade am Knie, ich konnte nicht tanzen. Ich war sehr müde und habe mir wirklich, ich war so kurz davor zu sagen, ach, gehe ich da jetzt rein und lass einfach... Ja. Lass der Natur ihren Lauf und mach einfach mit. Ja. Aber ich hatte weder, ne, wenn du um 0 Uhr kommst, sind die ja alle schon voll wie die Eimer.
Ja.
Die Hälfte ist gegangen, die anderen sind besoffen.
Ja.
Und dann kommst du, das ist ja ein bisschen auch das Schicksal von uns Künstlern, Künstlers, dass man um 0 Uhr irgendwann um 1 Uhr da ankommt, wenn die Party längst rum ist.
Das holst du nicht mehr ein.
Das kannst du nicht nachholen. Ich hab mich dann dagegen entschieden, für meinen Meniskus.
Echt, bist du nicht reingegangen?
Ich bin einmal kurz 5 Minuten, bin dann wieder zu den anderen gegangen, hab gequatscht.
Ja.
Hab einen Typen getroffen, den ich 30 Jahre nicht gesehen hatte. Ja. Und hab mir gedacht, du warst früher auch größer. Also der Typ.
Ja, ja.
Und bin dann wieder nach Hause gefahren.
Wahnsinn. Oh. Was ein Aufwand.
2 Stunden Autofahrt.
Ja, das Schöne an so Abenden finde ich, wenn man sagt, mein Gott, den habe ich schon 30 Jahre nicht gesehen, dass du an solchen Abenden dann mit einem Mal, wie so ein Schlag, wie so der Gongschlag von MB Schmidt Spiele, bong, nach 30 Jahren denkst du, ich weiß auch warum.
Ja, genau. Ich hätte den Satz auch so beendet.
Ja. Und alle haben einen obszönen Heiterkeitsvorsprung. Ich mache das, aber auch das mache ich seit Jahren nicht. Also, ich bin kein Partyhopper, das heißt, wenn ich eine Einladung habe, die habe ich zugesagt, da gehe ich auch hin. Und ich sage nicht, wir müssen noch woanders hin, das meine ich nicht mehr, weil das, auch da, du verlässt die eine Party, die du gerade dir schön angezogen hast, und weißt du, bei der anderen kommst du nicht an, weil die ganz woanders sind. Und ich mache das auch nicht mehr nach einer Vorstellung. Auch wenn das bei mir um die Ecke ist, da gehe ich lieber nach Hause. Weil ich merke, ich bin müde, ich habe mich ausgepowert. Die sind ganz woanders. Ich lasse die machen.
Ich lasse das normalerweise auch gerne. Aber es gibt halt Menschen, da ist das wichtig.
Das ist richtig. So,
also schau mal, deine Party. Würde ich nicht hinkommen.
Nee.
Aber es gibt Leute, die sind mir wirklich wichtig. Nee. Und dann nützt es
ich
ja nicht.
Aber selbst ich hab schon so viele Partys gegeben, wo ich selber gar nicht war. Weil ich dachte, ich würde auch nicht hingehen. Vernünftig. Nein, also ich mag das aber auch nicht. Ich bin kein überhaupt gar, noch nie ein Partyfreund gewesen.
Ah, das hängt echt davon ab. Wenn sie anfangen, Gesellschaftsspiele zu spielen, dann ist für mich, dann tickt meine Uhr ganz schnell. Aber wir sind ja überhaupt vom Thema abgekommen. Wir sind ja auf dem Weg nach Elmshorn.
Elmshorn,
alles. Wir sind auf dem Weg, weil du heute Abend in Elmshorn spielst. Und du hast mich gefragt, kommst du mit?
Ja.
Und ich dachte, ach Mensch, so ein Ausflug
ans
Meer.
Richtig.
Da bin ich dabei.
Richtig. So, das jetzt hätten wir auch in Münster haben können. Also da ist auch vom Bottrop aus ist schon auch schon eher Meer.
Das ist richtig.
Ja, und das freut mich sehr, dass du mit bist.
Ja, ich sehe das auch so als mal rauskommen. Weißt du, einfach mal eine andere Luft schnuppern. Ja. Also zum Beispiel hier im Stau auf der Autobahn.
Auch schön. Vor Bremen. Also wir liegen vor Bremen, würde man sagen.
Da haben die Pest an Bord.
Ja, aber ich finde, wir fahren ja auch noch in der Nacht zurück, also direkt nach dem Auftritt, ohne Aufenthalt, also ohne langes Trara, damit wir dann auch zeitnah zu Hause sein können. Aber ich muss auch sagen, solche Ausflüge mag ich auch. Genau wie du das sagst, es ist zwar lang und man ist viele Stunden unterwegs. Also ich bin um 12 Uhr losgefahren. Jetzt haben wir 15.44 Uhr. Und ich sag mal, wir werden gegen so 14:45, 15:30 zu Hause sein. Das ist schon sportlich. Aber dann bin ich manchmal eben auch in solchen Städten, weil du fragst, Scheißstädte. Ich bin in Städten, die ich vielleicht gerade nicht attraktiv finde oder so, aber ich sitze da oder gucke mich um und denke, was bin ich auch froh, wenn ich gleich wieder zu Hause bin. Dann ist die Stadt mir egal. Und ich stelle fest, du musst auch mal raus und rumkommen, um zu sehen, wie schön es eigentlich auch zu Hause ist.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich.
Gibt natürlich auch Städte, Hamburg, München, das sind so meine Lieblinge. Oder auch Aachen, wo ich denke, das ist eine schöne Stadt. Guck mal, das mag ich. Oder Bonn mag ich auch sehr. Es gibt ja schon viele schöne Städte.
Es gibt wenig Städte, das muss ich jetzt auch zugeben. Es gibt wenig Städte, wo es nichts Attraktives gibt. Das ist auch mal so. Mhm. So, jetzt mal abgesehen von, da selbst in Offenbach gibt es einen Platz, der schön ist. Ja. Es gibt einen Platz. Aber Ludwigshafen hat keinen.
Komisch, dass ich da nicht war. Das wundert mich. Aber Frankfurt.
Weze, das Attraktivste ist der Flughafen, weil man damit noch schneller wegkommt als über die Autobahn.
Genau. Aber auch der Niederrhein, den liebe ich sehr. Also ich wirklich auch Rees beispielsweise letztes Jahr.
Ja.
Zauberhaft.
Ja.
Da muss ich aber auch eine Lanze für Frankfurt wieder brechen. Also, wenn auch da muss noch nicht mal schönes Wetter sein, aber wenn du da langläufst, die Zeit lang und die alte Hauptwache und die Oper und dann bist du in der Markthalle und dann, da gibt es einen Stand, die Frau kommt auch aus dem Ruhrgebiet, klar, die macht Frikadellen selbst. Mhm. Da, also wie bei Muttern oder bei Oma noch. Oder dann ist einer, da kriegst du, der verkauft Handkäse. Ne? Der aber eben nicht so, wie wir das hier von irgendwelchen Käse- oder Feinkostketten kennen, der schon eingelegt ist, sondern es ist eigentlich der Harzer nur. Und der sagt, und ich sag ja, Tourist, der man ist oder unwissend, ich sag, ist der hier nicht eingelegt? Nee. Der wird hier so gegessen, du kaufst den, nimmst den und dann tust du Öl drauf. Wenn du willst, einen Schuss Essig und dann rote Zwiebeln. Und den, ich meine, das ist natürlich Geschmackssache, aber so lecker wie der aus der Markthalle, kriegst du den auch nicht außerhalb von Frankfurt. Also es gibt schon Dinge, da freue ich mich richtig drauf, wenn ich dann da bin. So kleine Inseln.
Ich gebe dir recht, ein wirklich guter Koch in der richtigen, vor allen Dingen ist er immer da, wo man es isst, ein guter Koch kann... Auch, nee, mit Harzer kannst du nicht. Entschuldige. Nein, das ist gelogen. Da lügst du dir in die Tasche selber.
Nein.
Harzer ist, finde ich, echt, das ist für mich, boah. Da bin ich jetzt wieder bei dem, was wir damals im Partykeller in die Eimer gemacht haben.
Ja. Ich war der, wenn ich zu einer Party musste, vorher Harzer gegessen habe.
Ah.
Da wusste ich, da kann Labada getanzt werden, wie will. Mit mir fängt die eh nichts an heute an.
Ach, das war deine Taktik.
Das war die Taktik, genau.
Aber ich möchte dir natürlich die Frage stellen, die du mir eben so ein bisschen gestellt hast. Lebst du deinen Traum jetzt hier, kurz vor Bremen, auf der A2?
Ja, das ist jetzt, natürlich, du, es gibt ja solche und solche Träume. Ne? Das ist jetzt so ein, das ist so ein Traum, wo man sich dann freut, wenn man wach wird.
Wie hieß eben die Werbung? Das war so geil. Wir haben einen Lieferwagen gesehen, auf dem stand
günstiger
Kotzenberger hieß der Handwerker. Und daneben war ein Mann mit einer Bratwurst und der Werbespruch war: günstiger als eine Bratwurst.
Ja.
Kotzenberger.
Ja. Ich weiß gar nicht, was der verkauft hat.
Ich weiß es auch nicht, aber es war ein Handwerker, glaube ich.
Und immer, wenn ich diese Umzugstransporte sehe, und manche sind ja von Hansetrans, ne? Da fällt mir der alte Schüttelreim von Harry Rowohlt ein. Den Umzug plant die Transe Hans stets mit der Firma Hansetrans. Muss ich auch mal dran denken. Entschuldigung.
Nee, ist okay.
Ja, du, das sind, wenn du mich fragst, lebst du deinen Traum? Das sind halt so Dinge, die einem dann so aufploppen. Und man denkt, ach, guck mal.
Ja. Ja. Aber wir stehen jetzt gerade, in der Tat.
Ja.
Und es ist warm.
Ja.
LKWs.
Ja. Wir können auch die Klimaanlage an.
Autobahn. Anmachen. Ja, nee, das ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist auch egal.
Jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Ja,
Nein. Aber heute Abend fahren wir jetzt nach Elmshorn. Da warten wie viele Menschen auf dich? Nicht viele, ne?
Das, 700, 800.
Sieben, ja, also nicht viele.
Nicht viele.
Nicht so viele. Und,
Ja.
Aber du willst ja auf jeden Fall, das ist ja jetzt kein Auftritt, den du sonst gerne machst. Weil du fährst ja jetzt eine lange Strecke, um da aufzutreten. Und du willst dann wieder auf sofort wieder nach Hause fahren. Du bist ja gar nicht mehr der Typ, der quer durchs Land rast, um überall auf jedem Klo zu spielen.
Nee, weil ich das seit 31 Jahren mache und ich mache das sehr, sehr gerne. Und das Verrückte ist, auch wenn du jetzt im Stau stehst und das zehrt an den Kräften und an Nerven und an Lust und Laune, das Verblüffende, das weißt du auch, an unserem Job ist, du stehst um 8 Uhr plötzlich auf der Bühne und hast Bock.
Ja.
Und das ist das Schönste, was es gibt. Und das ist etwas, was dich quasi durch so einen Tag dann trägt. Weil ich aber noch nie gerne außerhalb und fremd geschlafen habe, da kann das Hotel noch so nett und komfortabel und boutiquemäßig oder was auch immer sein und ich auch keinen Anschlusstermin im Norden habe, fahre ich eben nach Hause. Und ich muss sagen, die Freude darüber, dort nicht schlafen, egal wo, nicht schlafen zu müssen, die befeuert mich so, dass mir, sagen wir mal, diese Unannehmlichkeiten wie jetzt Stau und eben viele Stunden fahren, darüber hinweg helfen. Und jetzt bist du da, das ist die schönste und angenehmste Unterhaltung und Begleitung. Wärst du nicht da, ich würde Hörspiel oder Hörbuch hören oder Podcast, wie man so schön sagt. Also was mich interessiert und was mich einfach auch interessiert und wach interessiert lässt und wach hält.
Bist du schon mal eingeschlafen auf der Autobahn?
Toi, 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 Gott sei Dank noch nie. Du?
Ja.
Oh.
Ja, ja, Sekundenschlaf ist mir... Naja, ich bin ja immer gependelt von Oberhausen nach Köln, umgekehrt. Und da ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich wirklich, und dann habe ich irgendwann, nachdem das zweite, dritte Mal passiert ist und ich auch mit Schlägen im Gesicht oder Fenster runter Kopf raushalten, nicht wach bleiben, habe ich mir angewöhnt, da, wenn das passiert, wenn ich so müde werde, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich merke das dann bei mir, wenn ich anfange, meine Beine auszuschütteln, weil ich merke so, wenn ich so müde werde, ich fahre ran und schlafe eine Viertelstunde. Mhm. Ist einfach so. Nächste Gelegenheit, ranfahren, eine Viertelstunde schlafen.
Ist gut.
Sonst alles andere ist Selbstmord.
Ja.
Ist auch gefährlich für andere.
Ist auch gut, wenn du das merkst. Also was ich da manchmal mache, bevor das kommt, also ich nehme mir Proviant mit, dass ich einfach sage, okay, komm, jetzt machst du die Tüte Chips auf oder die Tüte Tafel Schokolade. Und das hält mich auch noch wach. Aber das ist Gott sei Dank noch nicht passiert.
Aber als du angetreten bist seinerzeit?
Gab es auch gar keine Autos, da sind wir geritten.
Ja, hatte richtig. Das war ja noch vor dem Krieg.
Das war vor einigen Kriegen. Ja.
Naja, ich meine, man tritt ja an mit einer gewissen Wunsch- und Traumvorstellung. Dann fahre ich durchs Land und dann sind da Menschen, die kommen, um mich zu sehen. Ja. Dann wird es toll und da sind schöne Bühnen und es sind nette Hotels und nette Menschen. Ja. Ist das so? Du bist mir ja weit voraus, was das angeht, in Erfahrung.
Aber das ist so. Es ist so. Es ist... ich meine, wenn... Guck mal, ich habe das... Mit 14 war ich infiziert von diesem Kabarett-Komik-Virus und hab mit 17 den ersten Auftritt gehabt und darf das seitdem machen. Und wenn ich mir heute mal angucke, was ich so in den 20ern und auch 30ern gemacht habe, also in meinen 20ern und 30ern, unfassbar. Also ein Flipper-Bingo durch Deutschland, das war dann... Ich habe da währenddessen auch studiert. Ich habe dienstags, mittwochs, donnerstags studiert. Bin donnerstags schon mit dem Trolley zur Uni gefahren, damals alles noch mit dem Zug gemacht. Und dann eben donnerstags ab 12, 14 Uhr im Zug gesessen. Kommilitonen haben mich dann eingetragen in die Sitzungen, Seminare, die Sachen kopiert und montags dann oder dienstags, wenn ich wieder in der Uni war, rübergeschoben. Und dann war das donnerstagsabends Hamburg, dann war das freitagsabends Berlin, Samstag Stuttgart, Sonntag Tübingen und Montag hast du dann wieder ein bisschen zurück in die Uni gefahren. Also das war anstrengend, hast aber diese ganzen wunderschönen in der Provinz liegenden, teilweise in der Provinz liegenden Kleinkunsthäuser kennengelernt. Ich habe jahrelang im Tränenpalast in Berlin Ostern gespielt. Ostersamstag, Sonntag, Montag. Mhm. In diesem, direkt an der Spree, in diesem geschichtsträchtigen Haus. Nach mir hat jahrelang samstags, Ostersamstags, Wladimir Kaminer seine Russendisco da gemacht. Mhm. Und manchmal ploppt das wieder so auf, denkst du, hier habe ich ja immer gespielt, Ostern. Mhm. Das weißt du ja manchmal gar nicht. Ne? Das waren schon für einen jungen Menschen richtig, richtig tolle, wunderbare Erfahrungen. Oder Sebastian Krämer, der sehr geschätzte Kollege, hat ein Zebrano-Theater in Berlin. Winziges 50-Personen-Haus, wo ich dann auch ein paar Mal gespielt habe, auch in seiner Mixshow. Und dann sitzen wir dann zusammen und dann kommt plötzlich Bodo Wartke, der seine Show gerade beendet hat, und da sagt er danach, komm, wir ziehen nochmal um die Häuser, und dann machst du das mit Bodo Wartke und bist so irgendwie nachts um 3 in Berlin in so einem Hinterhof, wo sie die Bierflaschen oder Cola-Flaschen so aus so mit Eis gefüllten Zinkbadewannen ziehen und irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder auf die unverputzte oder Schwarz-Weiß-Filme auf die unverputzte Hinterhofwand projizieren. Und die sagen, leg einfach Geld auf den Tisch, was du dir genommen hast. Du denkst, ein Paralleluniversum.
Also ja, Berlin war zu der Zeit, ne? Wirklich ein Paralleluniversum.
Ja, aber wirklich, wirklich toll. Und ich bin dankbar und froh, dass ich das erleben durfte. Ich bin nicht alt, aber ich bin 48. Ich mache es aber eben schon lange und weiß, dass ich ein paar Dinge so jetzt auch gar nicht mehr brauche. Und heute bin ich froh, wenn ich einfach Ostern mit der Familie zu Hause auf der Terrasse sitze. Da möchte ich nicht in Berlin im Tränenpalast stehen. Also, oder woanders. Das kann dann eine Woche später sein. Das ist völlig egal, aber nicht an Ostern. Also es verschieben sich einfach, das finde ich ganz besonders wichtig, das sollten sich auch die Prioritäten.
Ja, absolut.
Und du bei dir?
Ich hatte nie andere Prioritäten als das, was ich jetzt gerade habe. Ich habe eben schon gesagt, ich bin, du hattest mich gefragt wegen dem Traum und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe als 18-Jähriger mit dem Gitarrespiel angefangen, Gitarre zu spielen und habe das Reinhard-May-Buch durchgearbeitet und mein Traum war es, irgendwann alleine mit meiner Gitarre und Liedern auf der Bühne zu stehen. Dass es jetzt meine Lieder sind, mit denen ich auf der Bühne stehe, ist eigentlich nur die Sahne auf der Kirsche obendrauf.
Die Kirsche auf der Sahne?
Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe ja Laktose, ich muss die Sahne runternehmen.
Verstehe, da hast du recht. Also doch nur Obst.
Genau.
Schade.
Bei mir ist das die Kirsche. So, dass das dann wirklich die eigenen Sachen sind. Und und Ebertbad ist halt der geilste Arbeitsplatz der Welt. Und ich habe ich auch eben schon gesagt, ich genieße das so sehr, da einen Abenddienst zu machen und die Künstler zu betreuen und zu sehen, wie wohl die sich fühlen und abends an der Türe zu stehen. Lauter meistens lächelnde Gesichter, aber spätestens, wenn sie das Haus betreten haben, dann fangen die an zu lächeln, weil sie sehen, wie schön das da ist. Und ich mag das so gerne. Ich mag das so, so gerne. Ja, ich habe am nächsten Tag dicke Füße, weil ich 8 Stunden rumgelaufen bin. Ja. Aber ich mache das so gerne. Ja. Das macht mir so eine Freude. Ich hoffe toi toi toi, dass ich das noch lange machen kann. Also im Bad und ja, natürlich auch das andere.
Aber ich glaube, da, das ist auch eine Typfrage. Ich meine, um das zu machen...
Ich bin halt gern für andere da, du nicht, oder?
Doch, für mich.
Ja,
das ich bin gut. Sehr gern für mich da. Und das reicht mir auch. Ich bin für mit mir genug beschäftigt.
Für mich und mich. Das sind schon zwei.
Doppel ich. Die Kraft der zwei Herzen.
Genau.
Thump, thump. Nein, ich glaube, das ist ja eben auch... Nein, ich glaube das nicht, das weiß ich. Das ist ja ein Ding, dass das, was wir machen, auch ausmacht, dass bei den Leuten zu sein. Ich sage extra nicht bei den Menschen, das klingt dann wie so, ich bin ja Vikar und Superintendent der evangelischen Freikirchlichen. Nein, Leute. Und weil es so ein bisschen einfacher und für mich noch menschlicher klingt. Nein, bei den Leuten zu sein und eben da bist du auch prädestiniert und an der Stelle auch optimal eingesetzt.
Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Das ist mein Chef, der hat gesagt, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich mag das total gerne und ich auch raus die Botschaft an euch Leute, wenn ich Abenddienst habe, ein Problem habt oder auch irgendeine Frage habt, ihr dürft mich ansprechen. Das passiert immer wieder, dass Leute stehen und sagen, ist das der? Und dann gehen sie zur Kollegin.
Ja, ja, ernsthaft?
Oder zum Kollegen, weil sie der Meinung sind, das ist doch der Torres, den kann man nicht an. Doch, bitte. Ich bin dafür da, eure Probleme zu lösen.
Guck.
An dem Abend.
Guck. Auch über den Abend hinaus? Also wenn ich zum Beispiel...
Steuererklärung. Ja, kein Problem. Ach, guck. Ruf mich an, ich kenne eine gute Steuerberaterin.
Dann werde ich doch wieder weitergeleitet.
Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Also, nee, das kann ich. Kannst du sowas Steuer machen? Nee.
Nein, das habe ich noch nie gemacht. Du, meine Frau Fuchs das immer, weil sie sagt, das muss doch, das müssen wir doch, das sollten wir doch, das andere kostet doch Geld. Und ich sage mal, es gibt Menschen, die verdienen damit Geld. Das ist deren Beruf. Und dann sollen die da auch Geld für bekommen. Und was soll ich mir das anmaßen? Ich kann es nicht.
Die verdienen nicht nur Geld damit, die können das
auch. Die können es sogar. So. Achtung, jetzt bitte, wir fahren über die Weser.
Ja.
Was ich immer besonders schön finde. Guck mal hier, die Weser.
Auch der Rhein in Duisburg.
Ja, aber die Weser.
Ja.
Ja, guck mal.
Die Weser ist schon besonders.
Ja, weil du merkst, guck dich doch um. Na gut, das könnte auch Ruhrgebiet sein.
Hier das sieht alles aus wie Ruhrgebiet. Das sieht genau aus wie der Rhein in Duisburg.
Das stimmt. Aber hier die alles. Campingwagen, das ist dann schon eher Meerbusch. Aber trotzdem, diese Mischung.
Die Weser.
Ja, ach, die Weser.
Ja.
Entschuldigung, wollte ich gerade mal sehen. Hat der Hörer nichts davon, aber ich meine, der steht ja auch nicht im Stau. Es läuft jetzt wieder.
Jetzt läuft es wieder.
Und wir sind über die
Weser. Wir haben die Weser überquert. Ja. Wahrscheinlich ist auch so ein Brückenschaden wie in Bottrop oder die alle Rheinbrücken.
Du, das letzte Mal, das war erniedrigend, da war wieder über so eine Brücke, es war Gewichtskontrolle und sie haben mich rausgewogen. Ich war zu Fuß. Das war sehr deprimierend.
In deinem Fall ist es doch eher, sie winken nicht raus. Herr Sting,
ja.
Sie wiegen 50 Kilo weniger, was ist los? Haben Sie Ihre Drogen nicht dabei?
Ja, das ist mir letztens in einem Theater passiert. Ich gehe auf die Bühne und das neue Programm fängt ja eigentlich damit an, dass ich sage, schön, dass Sie da sind, ist ja nicht selbstverständlich, es kommt ja immer was dazwischen, bla bla blub. Und ich sage dann, guck mal, ein Beispiel, ich wollte noch für Sie abgenommen haben, ich bin nicht dazu gekommen. Und ich komme auf die Bühne, mein Gott, haben Sie abgenommen. Aber richtig laut, einer in der ersten Reihe. Und ich dachte, mein Gott, jetzt ist die Pointe weg. Da musste ich da irgendwie drauf eingehen, aber es war sehr nett. So, unspannend ist auch Folgendes, als ich 1984...
Ganz besonders uninteressant ist auch folgende Geschichte.
So, jetzt können wir fahren. Ja, aber nein, es ist eine große Freude letztendlich. Das muss man sagen und das überwiegt. Eine Freude und auch eine Demut, das so machen zu dürfen. Und egal, wie viele an so einem Abend kommen, sie kommen und Das
Also, was ich mir abgewöhnt habe, ist in dem Fall von einem Geschenk zu sprechen.
Ja.
weil das ist, du hast vollkommen recht, das ist eine große Freude, aber es ist ja auch was, was man sich über viele Jahre hart erarbeitet hat. Es ist halt wirklich, doch das glauben Menschen nicht, es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Ich habe mich jetzt noch mit meinem Physiotherapeuten, der hat sich eine Vorstellung angeguckt und dann kam natürlich dieses, wie man sich so viel Text merken kann.
Ja, klar.
Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, da hatte so eine Tafel mit allen Meridianen und Knochen und sonst irgendwas. Guck mal, hier, welchen von den Knochen kennst du nicht?
Ja.
Und er hat, okay, kenne ich natürlich alle, logisch, muss ich ja kennen, die Muskeln und so weiter.
Ja, klar.
Sag ich, ja bitte, dann erzähl mir doch nicht, dass ich mir viel Text merken kann.
Das sind die unterschiedlichen Berufe. Und der eine kann die
Wahrnehmung.
Der andere wahrnehmen, genau. Ich habe jetzt aber letzte Woche zwei Abende im Ebertbad spielen dürfen. Und das war so, dass ich mein aktuelles Programm gespielt habe. Das war Mittwochabend und das stand lange fest. Mit einer Aufzeichnung. Ja, erstmal sollte es nicht aufgezeichnet werden. Das war ja wie Tacheles und Wurstsalat. Und weil das ratzfatz ausverkauft war, haben wir uns überlegt, dass wir noch einen zweiten Abend am Donnerstag dazu nehmen, weil ich hatte Zeit, das Bad hatte Zeit. Und dann haben wir gesagt, da spielen wir aber nicht zweimal hintereinander ja wie, sondern wir machen am Mittwoch ja wie und am Donnerstag machen wir Hör mal, so ist es. Also das Ruhrgebietsprogramm, weil ich das mal wieder ausgegraben habe und einen Abend mal spielen sollte, weil der Veranstalter hat sich das gewünscht, das war im Januar. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich dachte, komm, dann machen wir es im Ebertbad auch. Wir zeichnen beide Abende auf. So. Und da muss ich aber sagen, zwei Abende hintereinander, das rappelvolle Ebertbad, mit Aufzeichnung, mit Lichtprobe, mit einer Kameraprobe, mit Maske und zwei Abende unterschiedliche Texte, also nur Sprache, das habe ich an dem Freitag danach gemerkt. Also da war ich wirklich, da war ich erschöpft. Da habe ich gedacht, guck mal, ist doch mehr Arbeit, als man das so manchmal denkt.
Naja, das Gehirn ist ja dein größter Kalorienverbrenner, heißt es ja, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist auch gut, dass er das ist und es ist auch gut, dass man, ich finde das sehr, befriedigend, das so zu machen und sich auch so zu fordern und sich auch so herauszufordern, weil dann merkst du da oben, das funktioniert noch. Du merkst manchmal richtig, wie du da arbeitest. Was ich ja liebe, ist nicht nur das Programm zu spielen, sondern auf Dinge im und aus dem Publikum so einzugehen, dass es ein Bestandteil des Abends wird.
Ja.
Und das so mitzuziehen, dass es eben nicht nur ein Solitär wird, sondern eben wirklich ein Bestandteil. Und dann eben über die Konzentration des eigenen Textes die Zeit, die Muße zu nehmen, auf das einzugehen, was aus dem Publikum kommt und die Konzentration wieder zu schaffen und die Hirnleistung, das einzubauen und auch, wenn es vom Programm her passt, darauf wieder zurückzukommen.
Kämst du irgendwann auf die Idee mal zu sagen, du machst so ein Programm aus Crowdworking, wie man das heute so schön nennt?
Ja.
Also weißt du, da gibt ja Kollegen, die kommen mit 45 Minuten Programm und der Rest des Programms ist mit den Leuten quatschen.
Ja, nee. Weil ich, das ist mir zu wenig. Es gibt Leute, die das können. Und ich finde aber diese Grundhaltung, wie heißt du, seid ihr zusammen, wo kommt ihr her, was macht ihr beruflich, das ist mir für mich zu wenig. Das ist nicht, dass mich das nicht interessiert, sondern es interessiert mich thematisch nicht, inhaltlich nicht. Hm. Ich finde viel schöner, dass wenn etwas spontan passiert, aus den Leuten heraus und nicht, dass ich mir das wie in einem Impro-Theater zusammensammeln muss. Es gibt zwar Punkte im Programm, die, die das dann, ich sag mal, erfordern oder herausfordern, eine Reaktion. Und dann gibt es auch immer mal, wie in einem Impro-Theater, dieselben Reaktionen, nennen sie mal ein Musikinstrument, Klavier, ne, oder ein Werkzeug, Hammer. Aber grundsätzlich finde ich viel schöner, wenn etwas aus dem Moment entsteht und nicht in einem Crowdwork. Ich möchte als Publikum, interessiert mich das auch nicht, ich möchte sitzen, in eine Richtung gucken und auf etwas schauen. Wobei, wenn ich es sehe, ich mir denke, guck mal, da hat sich jemand was bei gedacht. Hm. Also da hat sich einer hingesetzt, der hat Hirnschmalz, Zeit.
Schaffst du es dir, Sachen anzugucken?
Ja, gerne. Ich gehe gern ins, lieber ins Theater, ich gucke mir gern Lesungen an, ich gucke mir auch Kollegen an. Ja, schaffe ich. Du auch?
Wie oft hast du das Gefühl, da hat sich jemand gerade gedacht?
Das habe ich nur bei mir. Ja, nein, du, das Gefühl habe ich oft, nur ich denke, er hat's Falsche gedacht. Das kann natürlich auch sein.
Hat der sich was dabei gedacht?
Hat der sich. Ach doch. Hauptsächlich. Kann natürlich auch passieren, dass es nicht meins ist. Ne?
Naja, natürlich. Klar.
Aber das ist egal. Es geht nicht um mich. Es geht darum, was der da macht. Und das muss mir nicht immer gefallen. Ich finde das toll. Ich gehe immer zu vielen Veranstaltungen bei den Ruhrfestspielen. Da siehst du aus dem ganzen deutschsprachigen oder aus dem natürlich auch aus dem Ausland europäischen Produktion, aber eben, was ich sehr schätze, deutschsprachiges Theater, also aus dem Deutschen Theater Berlin oder aus Thalia, Hamburg, Burgtheater.
Na gut, das sind jetzt Theatervorstellungen.
Ja.
Aber jetzt so Kollegen gucken.
Ja.
Ich finde ja, ich habe ne, das große Glück, dass ich an einem Arbeitsplatz bin, wo die Kollegen hinkommen.
Ja, genau.
Und größtenteils auch sehr gute Kollegen. Und ich in einem, da ist auch oft was bei, was nicht meins ist, wie du sagst. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen kann ich mir irgendwas daraus ziehen. Genau. Einen Satz,
ja.
Einen Gedanken.
Eine Haltung.
Eine Haltung, ja, genau.
Ja, ja.
Genau. Oft ist es wirklich, ich höre was und denke, oh Gott, da muss ich einen Song drüber schreiben. Ja. Was war das nochmal?
Ja.
Was war denn das nochmal? Das fand ich super. Das war bei der letzten Liga.
Ja.
Bei der letzten Liga hat ein Kollege einen Song geschrieben, einen Song gesungen. Und ich dachte, oh, wie geil, den Song müsste man jetzt so drehen, dass diese Person jetzt die andere, die gemeinte Person, umbringt und im Garten verscharrt. Das wäre geil. Das habe ich mir sofort notiert.
Ja.
Also das habe ich als Notiz auf dem Zettel. Weil ich dachte, vielleicht mal löst das was in mir aus. Und was passierte? Dieser Song drehte sich genau in die Richtung.
Von ihm?
Ja, ja.
Achso, okay.
Also es war eine
also du konntest gar nicht mehr deinen Song schreiben?
Quasi. Nee, das war das.
Ja,
also
so
sie hatte, ja. Das war eine Künstlerin, die hatte die gleiche Idee,
ja.
Aber schon natürlich schon längst gemacht.
Ja, ja.
Ja, genau. Also
aber kannst du denn, wenn du das dann hörst oder es macht was in dir oder löst was in dir aus, kannst du das schnell umsetzen dann? Oder liegt das lang bei dir rum?
Mal so, mal so. Das ist wirklich mal so, mal so.
Ich wie du Zeit hast wahrscheinlich auch.
Ich habe ein Notizbuch, das habe ich immer abgeschaut bei, wie heißt sie? Die Berlinerin, eine von den Berliner Songschreiberinnen, Ich und ich, Humpe.
Ah, Humpe, genau. Annette Humpe.
Bei der oder Annette, Inga. Die Inga ist die Ältere, ne?
Ja, ich glaube schon, ich weiß es nicht.
Aber eine von den Humpe-Schwestern, ja. Punkt. So, und die hat mal in einem Interview gesagt, sie hätte so ein Notizbuch und da schreibt sie Sätze rein. Auf jede Seite einen Satz, eine Schlagzeile, wo sie mal sagt, das ist eine Idee. Und da geht sie immer wieder mal durch und irgendwann merkt sie, das huckt mich jetzt. Und das habe ich mir abgeschaut, das habe ich in der Tat. Ich habe so ein Notizbuch, wo ich mir so eine Idee oder einen Satz oder ein Wort reinschreibe und dann kommt die nächste Seite. Und da gehe ich immer wieder mal durch. Und manchmal zieht das so durch und
super.
In den allermeisten Fällen passiert nichts.
Ja.
Aber ja, dann doch. Jetzt hier dieses mein Fick dich Lied, ja. Ist ja ein Satz von meiner Tochter.
Ja.
Wo ich gedacht habe, boah geil, was für ein super Rhythmus.
Ja.
Schreibe ich mir auf und das Lied war in.
Ja, genau.
Im Endeffekt in einer Viertelstunde geschrieben.
Aber der Text oder auch die Melodie dazu? Hast du beides?
Beides, ja. Das geht dann sofort, das geht Hand in Hand.
Boah.
Ganz selten mal, dass ich nur eine Melodie habe. Aber meistens ist es der Text und die Melodie gleichzeitig. Was ich gar nicht kann, ist einen Text schreiben und dazu eine Melodie. Das kann ich, das, boah.
Okay.
Einer von 1000 Fällen.
Ja. Verstehe ich. Ja?
Wie ist das, wenn du deine Hörspiele schreibst, deine Bücher schreibst? Ich meine, das beginnt doch auch normalerweise mit einem Satz oder einer Idee, oder nicht? Hast du dann sofort ein Bild? Entwickelt sich das im Schreiben oder wie funktioniert das?
Das ist unterschiedlich. Also ich blätter unglaublich gern durch Tageszeitungen, weil da meistens irgendetwas, eine Überschrift, ein Bericht ist, der, also noch nicht mal, es muss nichts Tagespolitisches sein, ne, dass du wieder sagst, ach guck mal, der hat das gesagt oder da ist das, das lese ich natürlich auch, aber es interessiert mich natürlich auch und das macht was in und mit mir, aber da ist mir mein Kabarett zu schade für. Das lese ich natürlich, nein, es sind so die kleinen Sachen, irgendwie, Mann fällt in Axt, zum Beispiel, sowas. Und ich frage mich sofort.
Sagt die Frau.
Sagt die Frau.
14 ja, Mal.
14 Mal, ich sage genau. Und ich frage mich sofort, wie oft denn? Ja. Sowas, also für einen Krimi jetzt beispielsweise.
Ja, ja.
Aber ich habe letztens auch eine Idee gehabt, da wird bei uns um die Ecke eine Kneipe geschlossen und da stehen so zwei Opas, laufen davor, ja, jetzt machen die auch noch dicht, ja, wohin sollen wir denn? Und der andere sagt, ja, in den meisten Ländern habe ich sowieso Hausverbot. Und dann lachen die beiden und ich denke, guck mal, aber das ist was.
Das ist eine komplette Grundsituation für einen Theaterabend.
Genau so ist es.
Ja, ja.
Und da habe ich ein Stück draus geschrieben.
Okay.
Und weil ich dachte, genau das ist es. Dieser beschriebene Strukturwandel, dieses Kneipensterben, ein Weg- oder Ausbleiben der Kultur, einer großen Kultur, der Kneipenkultur, die aber eine ganz andere Genese hat. Meine Eltern, 79, 82, da gab es noch nicht diese Buden in 40er, 50er.
Mhm.
Die sind, wenn mein Opa dann ein Bier wollte, hat er die Kinder, also mein Vater, meine Mutter, losgeschickt, die sind dann in die Kneipe, in die nächstgelegene und haben dann ein Bier in der Flasche bekommen. Also auch nicht ein was weiß ich, ein Flaschenbier aus dem Kasten, das gab es nicht. Das wurde abgezapft in eine Flasche und das kriegten die Kinder mit für die Eltern zu Hause.
Heute, musstest du für deine Eltern Bier holen?
Nein, aber meine Eltern für ihre Eltern.
Ah.
Ich wusste das nicht.
Ich musste Bier und Zigaretten kaufen. Die habe ich auch noch gekriegt. Als
ja, guck.
Kleiner Fetz.
Dafür habe ich letztens Moncherie bei Edeka gekauft. War an einer SB-Kasse. Und ich konnte nicht in den Bezahlmodus, weil da stand, bitte auf Verkäuferin warten. Bitte auf Verkäuferin warten.
Weil du noch keine 18 bist.
Ja, sind Sie 18, fragte mich.
Ernsthaft?
Ja, fragte mich.
Geil.
Und da habe ich gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich sage 17,5. Ich sage, im Mai werde ich 18. Ja, dann kriegen Sie heute schon mal die Moncherie-Pralinen mit. Wegen Moncherie, ja, ist ja auch verständlich. Ne? Also, und die Kneipe, und es gab ja, es war ja alles viel reduzierter. Das war eben, da hast du auch gegessen, da kamst du zusammen, da hast du Karten gekloppt. Das hast du nicht zu Hause gemacht. Da hast du geraucht. Und da habe ich gesagt, ja, das fällt weg. Dann sind das alte weiße Männer. Wo sollen die noch hin? So, eine Shisha-Bar, das fehlt dann auch irgendwie der kulturelle Kontext, ich weiß es nicht. Also, und da habe ich gedacht, guck mal, wie interessant. Also, du musst, das ist bei mir, ich gehe am liebsten für die Inspiration, setze ich mich nicht ins Theater oder setze mich nicht zu einem Kollegen oder einer Kollegin, sondern da gehe ich raus. geh spazieren und geh in eine Kneipe oder geh zum Metzger. Und das finde ich fantastisch.
Ja, ich bin einer von den Menschen, denen diese Dinge nicht so oft passieren. Also, ne, dann stehst du an der, bist du beim Bäcker, beim Metzger oder irgendwo und dann passieren aber nicht die lustigen Sachen. Mhm. Wobei das so jetzt auch nicht stimmt ist.
Ist ja auch nicht so, dass ich rausgehe und passiert mir eine riesen Pointe. Das ist ja Quatsch. Ich habe mein Gehör dahin trainiert. Ja. Also meine Eltern waren Ostermontag auf einer Hochzeit, also in der Kirche, da wurde eine Hochzeit gefeiert. Und die waren danach auf einen kleinen Umtrunk noch eingeladen. Und meine Mutter kommt nach Hause, und meine Eltern kommen zu uns nachher und Ostermontag, dann haben wir noch das Festessen vom Ostersonntag nochmal aufgewärmt und dann sagten sie, hört mal, und da gab es Schnittchen, also so leckere Schnittchen, also die Schnittchen, also selten so leckere Schnittchen gegessen, also richtig mit Rostbeef und hier mit den Pickern, mit den noch mit Oliven drauf, also und da auch ein mit Lachs und auch schön mit Camembert, mit der Mandarine. Und Marc, willst du noch ein bisschen Spätzle? Ich nehme noch Spätzle. Ach, lecker, die Spätzle und die Soße ist auch. Aber die Schnittchen heute Morgen. Also so leckere Schnittchen. Abends, beim Abendessen, wir wollen noch was Ei auf das Brot. Ja, also wie die Schnittchen heute Morgen. natürlich jetzt auch jetzt in dieser Nacherzählung natürlich ein bisschen überspitzt. Aber das habe ich gehört. Mhm. Das haben die erzählt, ja, aber das habe ich gehört. Und ich habe sofort eine Geschichte draus gemacht. Ja. Sofort. Weil diese penetranten Wiederholungen, ja, eigentlich völliger Redundanz, die liebe ich sehr. Da könnte ich mich auch drin verlieren.
Ja, das ist ja auch großer Teil deines Programmes.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, mir sind es oft Sätze, die irgendwer sagt, die ich irgendwo höre, aber dann immer in persönlichen Gesprächen, dann sagt einer was, ich denke, oh, was für ein geiler Satz. Mhm. Muss ich mir gerade aufschreiben.
Ja.
Auch Sätze, die einem so selbst passieren.
Ja. Ja. Du sagst die?
Ja, manchmal, ne, wenn so Sätze einfach passieren, wie was ich jetzt, die Geschichte mit dem Dickpick-Lied.
Ja.
Wo ich dann mit einer Kollegin zusammen saß. Wir haben uns über so ein Thema unterhalten und dann dachte sie, für mich ist das total normal. Ich kriege das jeden Tag. Ich habe einen ganzen USB-Stick voller Dickpics. Und dieser Satz war so schön. Ich habe den sofort aufgeschrieben und daraus ist in 10 Minuten ein komplettes Lied geworden, weil es einfach, ich habe einen ganzen USB-Stick voller Dickpics. Das hat so einen geilen Rhythmus.
Das ist schön, ja.
Und hat so eine schöne, das ist fast eine Alliteration. Ja. Also, ja. Das fixt mich sofort an.
Ja. Ja. Das verstehe ich.
Ja. Welches Programm wirst du denn heute Abend spielen?
Heute ist ja wie Tacheles und Wurstsalat.
Und hast du das Gefühl, dass der Ruhrpott-Humor im Norden?
Selbstverständlich.
Taugt der?
Der taugt. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele aus dem Ruhrgebiet irgendwo anders wieder hocken. Und mittlerweile, dadurch, dass ich es eben lange mache, hast dann eben auch eine Fanbase, die dann auch kommt, die dann auch von etwas weiter kommt, dann eben nach in so eine Stadt dann. Und ich bin einfach mal sehr gespannt. Also es ist ja auch jetzt kein explizites Ruhrgebietsprogramm. Das Schöne ist, dass das, was wir haben ja den Vorteil eines grundsätzlich eher sympathischen Dialektes. Es gibt ja dann noch andere, wo man sagt, das können wir gar nicht so gut hören, das Sächsische, ja, oder Schwäbische oder sowas. Was ich auch sehr, sehr mag, ich habe letztens zwei Hörbücher gehört von und mit Tom Pauls. Auch eins über Lene Vogt, einer sächsischen Dichterin. Unfassbar komische Mundartgedichte geschrieben. Mhm. Unglaublich. Und der Tom Pauls liest das vor, es ist zum Niederknien. Ich finde jede Form des Dialekts einfach zu pflegen und auch zu sprechen. Das ist eine Form der Identifikation. Und du kannst eben im Ruhrpott-Slang was ganz anderes, Dinge ganz anders sagen als ein Bayer oder ein Rheinländer oder ein Sachse. Und die wiederum auch auf ihrer Sprache. Und deswegen, finde ich, funktionieren unsere Programme so gut auch außerhalb. Weil du noch nicht mal primär die Sprache auseinandernehmen muss, wie ich das in so einem Hörmerprogramm mache, sondern ich einfach in einem Slang, den Dialekt, etwas erzähle, den aber alle verstehen. Weil den er
alle
eben,
verstehen, ja. Ja.
Und du kannst es in der Klarheit sagen, in unserem Fall Ruhrgebietsdeutsch, was andere in ihrem Dialekt gar nicht so sagen könnten. Ich bin ja so froh, dass ich nicht irgendwie aus Hannover oder Braunschweig komme, wo die sich da weiß Gott was einbilden auf ihr Hochdeutsch. Ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Hab ja Linguistik studiert und in dem Studium habe ich ja eben auch gelernt, dass es eben unterschiedliche Arten des Dialektes gibt. Also je nach auch Intellekt, also dass ein Intellektueller durchaus in der Runde ist in einer Abendgesellschaft mit Juristen und Ärzten, sich weitaus gewählter oder auch viel entfernter von seinem eigentlichen Dialekt zu unterhalten in der Lage ist, als jemand, der eben nicht über solche Fähigkeiten verfügt. Mhm. Aber schön ist eben dieser Mischmasch aus Erzählungen.
Also was ich in der Tat wirklich bemerkenswert finde, ist, dass es, du sagst es genau richtig, dass wir einen Dialekt haben, den man überall zu jeder Zeit verstehen kann,
ja.
Ohne dass es eine Färbung, ohne dass man irgendwas erklären muss.
Ja.
Entweder Kollegen, was weiß ich, also auch Plattdeutsch oder im Bayerischen, wo man wirklich Probleme kriegt irgendwann.
Ja.
Und die dann auch übersetzen müssen.
Ja, genau.
Das auch wollen, das auch Teil des Programmes ist, dass sie übersetzen. Und der Eigenart natürlich, was ja auch total Spaß macht.
Völlig.
Aber ich finde ja zum Beispiel, Sächsisch ist für mich eine Sprache, die ist niemals nicht witzig.
Ja.
Ich finde die in den meisten Fällen einfach sehr, sehr lustig.
Ach so, guck, ja.
Also.
Ach, niemals nicht witzig.
Niemals
ja,
nicht
genau.
Witzig. Ich muss ich höre in Sachsen und ich finde es immer lustig, was der sagt.
Ja.
Also.
Aber dann.
Ich glaube, er könnte den Dritten Weltkrieg erklären. Ich würde sagen, ha, geil!
Aber dann ist es ja. Noch schöner. Und dann, da setzt unsere Arbeit eigentlich ein oder unser Wirken, wenn sich jemand dann mit der Sprache, mit gewissen Wortschöpfungen, die es auch nur in dieser Sprache gibt, auseinandersetzt und dann damit auch noch arbeitet. Also wie das, was ich jetzt von Tom Pauls gehört habe, über Lene Vogt, die hat über 100 Jahren gelebt und die hat eben sächsische Glossiger, also Glossiger, G-L-O-S-S-I-G-E-R, Glossiger, geschrieben. Ich kannte diesen Dialekt nicht, aber das zu lesen, aber noch schöner zu hören, ganz große Kunst. Ganz große Kunst. Weil eben auch der Dialekt eine Form der Haltung ist. Die Haltung eines Rheinländers ist im Sprachklang und im Dialekt und in seiner inneren Haltung eine ganz andere als eine vom Sachsen, vom Bayern oder eben von uns aus dem Ruhrgebiet.
Genau. Gibt ja die schöne Geschichte, ich glaube, der Beikircher hat erzählt in irgendeinem seiner Programme, nee, Quatsch, der Bäcker erzählt in irgendeinem seiner Programme, so eine kölsche Einstellung, da ging es warum wir im Karneval diese ganzen Militaristen haben. Mhm. Das Garden und sowas, mhm, ist ja eine verhohene Piepelung, mhm, der Garden, des preußischen Militärs hauptsächlich und des französischen Militärs. Und die Franzosen haben, glaube ich, auf die Stadtmauern geschossen.
Ja.
Da gibt es irgendeinen berühmten Ausruf von jemandem wie Gunnarland Schäße, Südene Datil Lückston. Also, ja, wie könnt ihr denn schießen? Ja. Seht ihr nicht, dass hier Leute stehen? Und ich denke, ja, genau, das ist sehr Rheinland.
Ja. Er erzählt ja auch die schöne Geschichte, dass er mit dem Zug nach Paderborn gefahren ist, um einen alten Freund, der da jetzt katholischer Priester ist, zu besuchen, und der Priester holt den Jürgen Becker vom Bahnhof ab und der Priester sagt, gebürtiger Rheinländer, so, jetzt gehen wir erstmal in Puff, aber das schon mal aus dem Kopf. Das finde ich wunderbar. Und das könntest du im Ruhrgebietsslang so nicht sagen und im Bayerischen auch nicht. Das kannst du nur im Rheinischen sagen. Ja. Das ist aber auch eine Haltung. Das ist schon interessant, was das alles kann. Ne?
Ja, ja.
Und ich fand es ja, bin ja in Bottrop nochmal unter Tage gefahren. Ich durfte da auf 1000 Meter runter und dann mit so einer Katze, das ist so eine Schwebebahn für
Bergbau. Oscar 2 war das, ne?
Ja.
Ja, ja.
Mit 80 Stundenkilometer eine Dreiviertelstunde noch in Stollen. Ich meine, da kannst du dir vorstellen, wie weit du da kommst. Da bist du echt erstmal richtig drin. Und wenn du das dann siehst, diese Leute da, wie die da mal lochen, das wird ja alles so nochmal so glorifiziert. Also was die mal locht haben für uns.
Aber die haben eben auch mal locht, das muss richtig man eben einfach mal so sehen. Da kommt das im Wort mal lochen ist ja Loch drin. Ja. Ne?
Auch.
Die waren halt ganz tief unten im Loch und haben gebuddelt.
Das haben gebuddelt.
Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
Und vor allen Dingen mit den unterschiedlichsten Generationen und vor allen Dingen auch Herkünften. Mhm. Kurze Sätze. Und das hat funktionieren müssen. Und du hast auf den anderen, ob du den kanntest oder nicht, dem hast du vertraut. Und du wusstest, der kann sich drauf verlassen. Und das ist unsere Haltung, die haben wir mitbekommen, in den Genen. So empfinde ich das jedenfalls. Hm. Ist eben eine andere als, wir können vor der Mauer stehen, ne, und auf die Leute schießen. Ja.
Seht ihr, dass hier Leute stehen? Hallo?
Ja, genau. Interessant, ne? Das ist schon was anderes. Aber ist du als, sagen wir mal, Spanier, Rheinländer, Ruhrgebietler, wo hast du denn deine?
Boah, das ist so schwer zu sagen. Ich habe irgendwann mal behauptet, meine Heimat ist da, wo meine Familie ist, wo meine Kinder sind, meine Freunde. Aber auch das hat sich ja jetzt wirklich verbreitet über mehrere sogar Staaten, Länder. Und ich würde inzwischen behaupten, dass das Ruhrgebiet meine Heimat ist. Und sorry, liebe Bottropper, Oberhausen.
Aha. Weil du da aber auch künstlerisch angekommen bist.
Ja, weil ich natürlich da künstlerisch angekommen bin, aber hauptsächlich eigentlich, weil das der einzige Ort in meinem langjährigen, vieljährigen, oftmaligen Umziehen, dem Job oder sonst wem hinterherziehens ist, wo ich freiwillig hingezogen bin. Mhm. Als ich damals ans Theater Oberhausen gekommen bin, war das für mich, das war das Überste und Höchste, was ich erreichen konnte, war für mich, ans Theater Oberhausen zu kommen. Das war ja auch eine unglaubliche, intensive und fantastische Zeit da, die 5 Jahre am Stadttheater. Und dann bin ich ja nach Bonn gegangen, weil das Ensemble da hingegangen ist. Mit dem Intendanten bin ich hingegangen. Ja. Also ich bin auch nicht freiwillig nach Bonn-Siegburg gezogen. Mhm. Und bin dann von da aus wieder zurück nach Oberhausen und arbeite seitdem im Ebertbad. Da hängt mein Herz dran. Es ist einfach so. So, und jetzt würde ich inzwischen sagen, die Heimat ist für mich da, wo mein Herz schlägt. Das ist Ebertbad. Das würde ich als solches bezeichnen. Ich bin sehr gern da, wo ich bin. Ich wohne wunderschön. Ich habe tolle Nachbarn in Bottrop. Da sind tolle Menschen in der Stadt und es passiert viel. Aber ich bin ja nicht freiwillig da. Ich bin ja nur Beutegut.
Bist du hängen geblieben?
Naja, ich bin halt. Es ergab sich damals so nach der Trennung. Ich musste schnell irgendwo wohnen. Ja. Und wie gesagt, ich bin da gerne und es ist total schön. Aber ich bin natürlich die meiste Zeit in Oberhausen, weil ich da arbeite. Und da sind enge und ganz, ganz wichtige Freunde. Aber genauso gut habe ich enge, wichtige Freunde in Duisburg und in Köln und in Bonn sitzen und in Berlin und in Hamburg und in Malaga. Ja, also.
Aber es ist ja auch. Ich meine, guck.
Ich finde, entschuldige, ja. der Satz wäre jetzt geendet mit: Ich finde, Heimat relativiert sich irgendwann. Der Begriff Heimat relativiert sich irgendwann für mich. Mhm. Wie siehst du das? Wird Heimat wichtiger, enger? Also wird der Begriff enger oder?
Puh, ich glaube. Bei vielen Dingen finde ich, ist es wichtiger zu wissen, was man nicht kann oder nicht will, als zu wissen, was man will. Weil ob du das bekommst, was du willst, das ist fraglich. Aber ich finde wichtig, dass du weißt, was du nicht willst. Und so ist es, macht es wahrscheinlich auch eine Heimat aus. Also ich bin trotz monatelangen Arbeitens in Berlin und in Hamburg und in München über all die Jahre und Jahrzehnte und auch eines Studiums in Bochum, bin ich nie aus Duisburg weggekommen. Und weil ich das immer für mich als, ich bin ein sehr verwurzelter Mensch, als meine Heimat. Das sind meine Straßen, das sind meine Läden, das sind meine Gesichter. Nun wirst du aber immer älter. Jetzt bin ich 48, die Welt verändert sich. Jetzt gehst du durch ein Duisburg, wo viele der alten Gesichter nicht mehr da sind. Wo es gewisse Läden nicht mehr gibt, gewisse Kneipen nicht mehr, gewisse Cafés nicht mehr. Du immer mehr durch Städte gehst, wo du sagst, ja, guck mal, die haben auch keine funktionierende Innenstadt mehr. Also es verändert sich auch die Heimat, wie alles sich verändert. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, nicht zu sagen, ich ziehe jetzt dahin, weil ich den Hamburger Hafen so liebe und ich finde die Innenstadt so toll. Und zwei, drei meiner besten Freunde sind da. Wer weiß, wo die in 5 Jahren sind oder in 10 Jahren. Wegen beruflicher Umentscheidung, wegen Trennung, wegen was auch immer. Und plötzlich wird der Hamburger Hafen trockengelegt. Und es wird dann doch ein Indoor-Spielplatz draus gemacht. Ja. Oder was auch immer. Aber ich glaube, zu wissen, dass ich eigentlich nicht nach München gehöre und auch eigentlich nicht nach Berlin.
Ja.
Und ich eigentlich in diesem Ruhrgebiet mit dieser Sprache, mit dieser Philosophie und mit den Menschen, die mir so viel geben und denen ich auch viel zurückgeben kann, da bin ich gut aufgehoben. Ich glaube, das ist das auch. Und zu sehen, dann hast du da eben Familie und Freunde und jetzt hast du den Vorteil, weil ich aus Duisburg komme, es kommen immer wieder alte Freunde mal zurück, besuchen die Eltern oder Freunde und dann kommt man wieder hier zusammen.
Mhm.
Das finde ich sehr schön. Das macht eine Heimat aus. Also in Form einer Verwurzelung, aber auch einer Veränderung, die du mit und trotz deiner Wurzeln in irgendeiner Form auch mitmachen musst. Ne?
Ja.
Tja. Oh ja. Weiß ich nicht. Großer Atem. Aber.
Naja, du, es ist ja so. Also ich meine, ich werde oft gefragt, ne? Ich bin ja noch mal 10 Jahre älter als du. Wo soll es denn hingehen jetzt? Was ist denn jetzt? Was soll noch passieren? Was ist dein Plan?
Und
ganz ehrlich, naja, ich hoffe ja, dass vielleicht noch was karrieretechnisch passiert. Und mit Karriere meine ich gar nicht mehr größerer Erfolg, sondern dass ich mit Hilfe einer bestimmten Person, die uns beiden bekannt ist, meine Stücke mehr spielen kann. Ich wünsche mir sehr, dass ich im Ebertbad weiterarbeiten kann, mit und fürs Ebertbad. Und ich wünsche mir, dass ich Zeit genug habe, meine Kinder aufwachsen zu sehen. So, das sind so meine Zukunftspläne. Mehr habe ich gar nicht. Also ich würde nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe noch das Ziel, die Welt zu umrunden oder irgendwann mal ein Rolls-Royce zu fahren oder mir eine Segeljacht zu holen oder sowas.
Aber das sind ja auch Ziele, die auch nicht unrealistisch sind. Also ich.
Wie Rolls-Royce.
Zum Beispiel.
Bei den Gagen, die ich bekomme.
Die Welt umsegeln.
Doch.
Na gut. Du, man fängt mal mit einem Rad an.
Ja.
Hinten links reicht das schon. Nein, aber das ist ja auch eine Erfahrung, du machst Pläne und es kommt dir eh anders. Aber wenn du sagst, es geht mir gar nicht um, ich möchte im März 27 in der Rudolf-Weber-Arena spielen, sondern ich möchte, wenn der Plan ist, ich möchte einfach zufrieden und glücklich mein Zeug machen, finde ich, ist das ein sehr realistischer Plan. Und überaus umsetzbar. Genauso wie möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Ich finde, das reicht als Plan. Das ist schon,
ich finde auch,
schon ein großes Ziel.
Ich finde auch.
Vor allen Dingen, weißt du, dass du alles richtig gemacht hast, wenn die Kinder das auch wollen?
Aufwachsen.
Dass du dabei zugucken darfst.
Ach so, ja. Hast du manchmal so Visionen, wenn du so alt bist und denkst, ja, dann besitze ich da in meinem Haus und dann kommt die Lotta mit ihrem Kindern und du bist so ein Opa?
Nee, die Vision habe ich nie. Ich habe ich hab eher die Hoffnung, dass wir...
Dass das nie stattfindet.
Nein. Ich habe nur die Hoffnung, dass wir, meine Frau und ich, soweit alles richtig machen, dass unsere Tochter, wann immer sie will und mit wem auch immer sie will, männlich, weiblich, irgendwas dazwischen, das ist mir völlig egal, glücklich ist, und glücklich zu uns kommt. Der Rest, wenn ich das immer so höre, oh, wir wünschen uns so ein Enkelkind. Was ist das denn für ein verdammter Druck auf junge Mädchen, auf was auch immer? Weißt du denn, ob die das wollen? Weißt du, ob die das immer alle hören wollen? Vielleicht wollen die gar keine Kinder. Vielleicht sind die lesbisch, schwul oder non-binär oder was auch immer. Oder wollen heute als Birke gelesen werden oder was auch immer. Und für die ist das Thema Kind so weit weg wie die Erde zum Mond. Nee, ich nehme mich da sowas von raus.
Ja, Sesse, also da gebe ich dir natürlich zu 1000% recht, was ich meine. Ich meinte aber auch nicht, ob du den Wunsch hast dazu,
ob sondern du das so siehst, du, die Version
ob du die Vision manchmal hast. Du sitzt auf der Bank und dann da in deinem Haus. Ihr habt ja ein wirklich sehr, sehr schönes Haus. Und dann irgendwann, ja, ich sehe das schon, also inzwischen. Jetzt bin ich aber, wie gesagt, auch schon 10 Jahre älter. Also ich habe das schon.
Ja. Das, und du hast es ja auch schon zum Teil. Nicht mit Enkelkindern, ne, aber mit Freunden, die dann angeschleppt werden. Ne, und dann steht da plötzlich so ein Kevin in der Boxershorts.
Nicht nur einer.
So, da wird erstmal der Hammer fliegen bei mir, wenn die auf meinem Platz sitzen und mein Nutella wegessen.
Ja, die sitzen nicht auf meinem Platz. Manchmal liegen sie auf meinem Sofa.
Ja, auch nicht schlecht.
Und haben das Handy in der Hand.
Oh wei, oh wei.
Dann denke ich immer, Handy weg. Ja. Handy weg. Nimm das Handy weg. Wobei ich das in der Tat nur am Tisch sage.
Ja.
Da sage ich es aber auch. Dass man eben, ja, richtig. Haben keinen Bock, dass wir am Tisch sitzen und irgendwer ein scheiß Handy in der Hand hat. Ja,
nein.
Ach. Aber das...
Nee, weißt du, ich bin... also, das mag egoistisch klingen, das bin ich aber da überhaupt nicht. Meine... Aber ich... Weil ich von... anderen auch nichts erwarte. Und das meine ich ganz, ganz, ganz neutral. Ich würde mich total freuen, wenn Lotta gerne zu uns kommt und dann sitzt sie da und ich weiß das und ich koche was Leckeres oder ich bringe noch einen Kuchen mit oder die und wir haben echt schöne Stunden quatschen. Das ist natürlich ein Traum.
Naja.
Aber
aber ich merke gerade, das ist eine Thematik, mit der hast du noch gar nichts zu tun.
Nee.
Weil dein Mädel ist noch ganz klein und du bist noch nicht mal 50.
Genau, das ist wahr.
Also.
Weißt du, was ich, da haben wir die Klammer eigentlich zu, guckst du Kollegen oder sowas oder guckst dir was an und nimmst du, ziehst du was daraus? Ich hoffe oder habe noch eher die Vision, dass ich im Alter, also auch noch in 10 oder in 20 Jahren da sitze und einen neuen Autoren entdecke oder eine neue Musik, eine neue Band, einen neuen Singer-Songwriter innen, ja bitte, alles mit Sternchen innen. Und ich mich immer noch für das, was ich jetzt mache oder was mich jetzt wirklich umtreibt. Das ist so eine schöne Natur. Guck mal, wir fahren hier, es scheint die Sonne, es ist alles grün, es blüht, dass du daran Spaß hast, dass du das wahrnimmst, dass du das siehst, dass du nicht abstumpfst, dass wir in einer wirklich lebenswerten Welt leben und uns an sowas Kleinem, was aber unfassbar groß ist, erfreuen können. Und dann eben in eine Buchhandlung gehen und ein Buch lesen, was uns umhaut, was uns interessiert, was uns berührt und Musik hören, die, was in uns erklingen lässt, dass wir in einer Welt leben, in der das alles noch möglich ist. Weil das teilweise für mich nicht bei allen. Wir machen ja jetzt auch diesen Podcast für Menschen, die dem Eberbad zugeneigt sind, die Kultur interessiert sind. Aber wir leben in einer Welt, scheint es mir manchmal, in der das sehr auf dem Rückweg oder auf dem Abstellgleis landet. Lasst uns da, also das, was ich im Prinzip auch auf der Bühne mitunter predige, empathisch bleiben und offen für die Schönheiten. Das ist meine Vision jetzt mit 48. Ist wahrscheinlich in 10 Jahren eine ganz andere. Bin ich eher noch wie du.
In 10 Jahren ist es Hass.
Auf was denn? Auf die Welt?
Alles, egal. Auf die Falschparker.
Ja, ja.
In einem bestimmten Alter kommt das, glaube ich.
Ja, klar.
Ich warte noch drauf. Ja.
Na, da bin ich viel gelassener. Da bin ich viel gelassener, als ich auf der Bühne immer schimpfe.
Ich sehe das, ich bin da zu 1000% bei dir. bin da zu 1000% bei dir. Und wenn wir wirklich alle mal ein bisschen mehr die Augen aufhalten würden für das Schöne und für die guten Dinge, dann wäre schon viel gewonnen.
Ja.
Dann wäre schon viel gewonnen.
Genau.
So, ich finde, das sind perfekte Schlussworte. Wir beenden das an der Stelle. Darf ich das ungeschnitten einfach so reinstellen?
Ja, klar.
Weil wir sind jetzt...
Du hast falsche Dinge gesagt, nicht ich.
Ah, gut. Wir fahren gerade in den Hamburger Hafen ein,
ja,
quasi Richtung Elbtunnel.
Der soll jetzt trockengelegt werden,
habe ich gehört. Ja, ja, habe ich auch gehört. Würde ich nie mehr hinziehen. Würde ich nicht mehr hinziehen.
Kühlbahnbrücke, guck mal da hinten. Nee, kannst du nicht mehr machen.
Und ja, hör mal. So, ich freue mich auf den Rest der Fahrt, weil jetzt können wir wieder essen. Das und konnten wir ja nicht, während wir reden wollen.
Nee. Obwohl, das wäre auch ein schöner Podcast mal. Wir gehen essen. Während des Essens nehmen wir auf.
Ja.
So mit vollem Mund und Geklapper, genau. und ja. Besteck und Geschmatze. Sehr schön.
Okay. Danke, Kai.
Ich steig danke aus. Dir.
Tschö.
Tschüss. Bremse eben.
Ich werde jetzt noch den Rest packen und dann mache ich mich auf ins Ebertbad, denn gleich wird in den Mai getanzt. Yippie-yay. Was machst du heute noch so?
Ich muss arbeiten. Ich muss einfach ganz viel so langweilige Bürosachen muss ich jetzt machen. So Verträge zurückschicken, Termine fix machen, E-Mails beantworten, alles, was in den letzten 2 Tagen in Hamburg leider nicht so gut geklappt hat. Muss ich jetzt nachholen.
Mhm. Ja. Naja, dann wünsche ich dir dabei wenig Stress, schrei deinen Computer nicht an.
Nein.
Und vor allen Dingen nicht deine Tiere.
Nein, meine Tiere sowieso nicht. Das versuche ich wirklich aufs Minimum.
Nur wenn sie es verdient haben.
Nur wenn sie es verdient haben, Mist, genau.
Okay, Leute, dann bitte, empfehlt uns weiter. Wenn ihr Spaß daran habt, empfehlt uns weiter, erzählt Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Lasst uns eine Bewertung da, macht irgendwas, was ihr nicht lassen könnt. Aber vor allen Dingen, bleibt gute Menschen, seid gut zu euch selbst, denn nur dann könnt ihr auch gut zu anderen sein. Das haben wir ja eben auch irgendwie...
ja, an Beispielen, oder?
Das ist unsere Botschaft geworden.
Ja,
irgendwie, wir haben also uns selbst gebeispielt. Beschimpft euch nicht, beschimpft eure Tiere.
Ja, wir sind nämlich gut Menschen und das sogar gerne.
Genau.
Das ist nämlich gar oder kein Nähmaschinen. Schimpfwort.
Die halten es auch gut aus.
Gar kein Schimpfwort. So, wenn wir in einer Zeit leben, in der gut Mensch ein Schimpfwort sein soll. Also bitte, Leute, denkt doch mal, merkt er doch selbst.
Und
Arschbombe!
Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.